Internet ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neuartige Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistisch-ironisch-modernen urbanen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen@vrint.de gesandt werden, vrintheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrintheit mit Alexandra Tobor
und Holger Klein.
Guten Tag.
Guten Tag.
Was mir ja neulich aufgefallen ist, also dieses Intro, ne, diese Titelmusik hier von Vrint, haben wir die gebaut. Also ich habe damals zum Olli gesagt, der mir die gebaut hat, ich hätte gerne irgendwas, was auch nach 100 Mal hören noch nicht langweilig ist. Und jetzt haben wir Ausgabe 264 und ich find's immer noch nicht langweilig. Wollte ich nur mal gesagt haben, finde ich ziemlich geil. Danke, Olli.
Ja, ich muss auch immer abspacken, jedes Mal.
Das ist irre, ne?
Jedes Mal, wenn's kommt, bin ich ja.
Kannst du gar nicht. Das ist so wie, als hättest du Drogen genommen. Das muss dann, man springt dann automatisch auf und yay! Ja, das ist schon irre. Ja, nee, ich wollte einfach nur mal Olli öffentlich dafür danken, dass er mir so ein schönes Intro gezaubert hat. Das ist tatsächlich genauso, wie ich es haben will. Nicht zu lang. Also ich würde es normalerweise auch kürzer laufen lassen, aber immer wenn ich schon früher rein moderiere, beschweren sich hinterher die Leute, dass das ja wohl nicht geht. Das ja. Ist eine Frechheit hier. Lass das mal stehen. Nein, aber es funktioniert, finde ich gut. Und natürlich wie immer, also ich weiß gar nicht, ob das stimmt, was ich jetzt behaupte, aber ich behaupte es einfach mal, solange bis mir jemand sagt, dass es nicht stimmt. Wie immer vielen Dank an all die Leutchen, die Shownotes schreiben, also die diese Sendung mitschreiben und hinterher auf shownote.es veröffentlichen. Ohne euch hätte ich tausendmal mehr Arbeit, die ich mir noch nicht mal machen würde. Wahrscheinlich, ja. Wir würden halt einfach labern und dann gehen. Ja. Ja, wollte ich auch mal gesagt haben. So, das war jetzt der offizielle Teil. Kommen wir zum inoffiziellen Teil. Was hast denn du an?
Also ich möchte doch so genau. Pyjama-Hosen.
Hosen.
Und ein T-Shirt. Ich sehe halt aus wie ein Penner. Das ist mein tägliches Gute-Laune-Outfit.
Gute-Laune-Outfit. Genau, das ist mein Gute-Laune-Outfit. Und der Geruch, der aus meinem Mund kommt, ist mein Gute-Laune-Geruch. Wo warst denn du 4 Wochen lang? Warum hast du denn keine Zeit? Nee, ich habe keine Zeit gehabt, ne?
Du hattest keine Zeit.
Genau, ich hatte keine
Zeit. Ich war da, ich habe gewartet, jeden Tag, 16 Uhr, mit Tee, mit Kaffee, mit Keksen. Du bist nicht gekommen.
16 Uhr?
Ja, so Ritualzeit.
Also 16 Uhr Ritualzeit, verstehe.
So ein bisschen Zeit für Trauer, Zeit für Wut, Zeit für Besinnung. Und ich habe
jetzt
nie vergessen, dass du da bist.
Also ja, nee, letzte Woche konnte ich nicht. Ich glaube, du konntest eine Woche nicht. Ich konnte eine Woche nicht. Ja, jetzt sind wir halt wieder da.
Ja, so war das.
Ach komm, fangen wir einfach an mit dem Fragen beantworten, oder? Das bringt ja nichts, dieser ganze scheiß Smalltalk hier am Anfang. Mach mal lieber früher Schluss.
Ja.
Es geht weiter mit einer Frage aus dem Juni. Ja, also letzten Sommer. Ist bei euch eigentlich schon Sommer? Oder zumindest Frühling? Also ist der Winter bei euch
vorbei?
Boah,
voll der Frühling. Das ist wirklich total geil. Die Vögel singen wieder die Rewe-Melodie. Und
was hast du gerade gesagt?
Die Vögel singen wieder die Rewe-Melodie.
Die Rewe-Melodie?
Kennst du das? Dieses
Nee. Das kenne ich wirklich nicht. Und so zwitschern die Vögel bei euch.
Das ist so ein Jingle, das läuft im Rewe immer. Und so zwitschern die Vögel. Also man erkennt einen klaren Einfluss, ja. Also sie sind stark davon inspiriert sozusagen, wandeln das aber ab, so Jazz-Style.
Aber dazu muss der Rewe doch, oder die Rewe ist ja, ja, also Rewe muss dazu doch aber dann auch nach draußen schallen, damit die Vögel sich das.
Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber sie singen wirklich die Rewe-Melodie.
Na, ihr habt wenigstens Vögel. Wir hier im Osten, wir haben ja nichts.
Ja, aber ich habe kranke Bäume.
Echt?
Ich habe diese Bäume mit diesen Kugeln drin. Weißt du, was ich
Christbaum.
Meine? Hm? Nee. Ich meine diese Baumkrankheit, wo solche Donnerbesen, heißen die Donnerbesen? Ich weiß es nicht.
Das
aber,
sind Misteln.
Ja, wenn so Kugeln halt in den Bäumen sind. Ja, das ist ganz traurig. Und das hast du wirklich ab einer bestimmten Da ist irgendwie so eine bestimmte Linie, die man überquert. Man ist im Osten und schon sind die Bäume krank.
Die Benrather Linie macht Bäume krank, genau.
Ja, also ich finde das jedes Mal erstaunlich.
Echt? Und das gibt's im Westen nicht? Doch,
nein, das gibt's
im Westen
nein, auch. Das gibt's nicht. Nein, wir in Bayern haben sowas nicht. Wir haben keine kranken Bäume.
Nee, in Bayern ist ja sowieso alles gesund.
Ja.
Ist ein sehr gesundes Land. Wie gesagt, geht es weiter mit einer Frage aus dem Juno. Und die kommt von Jan. Und der wüsste gerne, ist es euch unangenehmer, andere Menschen zu stören oder von anderen Menschen gestört zu werden?
Ist es euch unangenehmer?
Genau, wirst du lieber gestört oder störst du lieber andere?
Ich werde lieber gestört. Ich habe zum Beispiel ein riesengroßes Problem damit, bei Fahrkarten für einen Zug eine Platzreservierung mitzubuchen.
Was?
Weil ich allein schon den Gedanken unerträglich finde, zu jemandem hingehen zu müssen und sagen zu müssen, Entschuldigung, aber das ist mein Platz, ich habe reserviert.
Ja.
Ich kann das nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich finde, also das widerspricht meinem Selbstbild. Ich bin kein Mensch, der so einen Satz über die Lippen bringt. Und ich kann nicht einen Menschen, der vielleicht auch noch 10, 20, 30 Jahre älter ist als ich, von meinem Platz verjagen. Das geht einfach
nicht. Doch, das kann ich total gut, weil ich habe ja reserviert.
Ja, aber das ist scheiße. Ich mag das nicht. Ich hasse es. Ich weiß auch, wie unangenehm das ist. Also mir ist es unangenehm, wenn jemand darauf hinweist, dass er reserviert hat.
Ja, aber das kannst du halt natürlich umgehen, indem du dir einen Platz reservierst.
Ja, das ist...
Ist jetzt doof. Ja, nee.
Ja, ich bin halt jung geblieben. Weißt du, ich kann solche Sachen nicht machen. Dafür kann ich total gut dann auf dem Treppchen sitzen im Zug.
Ich bin immer
wie so ein 16-Jähriger,
ja, nee, das,
so da so auf dem Boden kauern und so.
Nee, das sehe ich ja nicht ein. Darum reserviere ich mir ja grundsätzlich Plätze und bin dann auch immer sehr freundlich, wenn da irgend so jemand auf meinem reservierten Platz sitzt und sage, guten Tag, ich fürchte, Sie sitzen auf meinem Platz. Und bisher ist noch jeder aufgestanden. Selbst wenn ich das, einmal ist mir das passiert, habe ich es im falschen Wagen gesagt. Ist aber auch aufgestanden, war dann auch ganz lustig, war dann nur ein bisschen blöd. Da irgendwann kam dann jemand und sagt zu mir, Sie sitzen auf meinem Platz. Und ich so, nee, kann ja gar nicht sein. Das wüsste ich aber. Ja, und dann sagt er, nee, gucken Sie mal hier. Sag ich, nee, aber ich hier auch. Sagt er, nee, Sie sind im falschen Wagen. Und damit war dann aber, weil ich nach 15 Minuten verfällt die Reservierung, also 15 Minuten nach Abfahrt. Und das war dann halt schon eine Station später. Und dann war halt in dem anderen Wagen meine Reservierung weg. Und dann hatte ich den Salat. Also ich bin dann aber auch nicht auf den Boden gegangen, sondern habe mir einen freien Platz gesucht. Mhm. Nee, aber reservieren finde ich, also ich empfinde das auch nicht als Störung. Also ich finde nicht, dass ich jemanden störe, der auf meinem Platz sitzt. Ich finde es unangenehmer, gestört zu werden, aber ich störe halt auch eigentlich die Leute nicht. Also ich versuche halt genauso wenig zu stören, wie ich gestört werden will.
Mhm.
Also ich spreche halt niemanden draußen an und will ihn von meiner Religion überzeugen. Ich schnorre nicht. Ich musiziere nicht in der S-Bahn. Ey, boah. Ich bin Donnerstag musste ich mein Auto in Potsdam stehen lassen, weil ich unpässlich geworden bin. Und zwar so sehr, dass mich ein Kollege nach Hause fahren musste. Und bin dann Freitag mit dem Auto mit der S-Bahn nach Potsdam gefahren, um mein Auto zu holen. Unter anderem, also um arbeiten zu gehen, mein Auto zu holen. Aber ich bin halt mit der S-Bahn gefahren, weil das Auto da stand. Und eigentlich ist die S-Bahn-Fahrt daraus recht komfortabel, weil es geht ziemlich zügig. Also ich brauche halt genauso lange wie mit dem Auto. Das ist nicht immer der Fall gewesen. Also früher war die S-Bahn-Fahrt länger. Und man kann da so sitzen und so vor sich hingucken. Es ist fast angenehm. Also die S-Bahn in Berlin ist halt einfach ziemlich siffig. Aber das gehört anscheinend so, wird mir immer wieder gesagt, wenn ich es wage, öffentlich zu sagen, dass ich es fies finde, wie siffig das ist. Und dann stieg da wieder einer von diesen Drecksmusikanten ein, ey. Wenn die wenigstens gut wären, weißt du? Mhm. So ein Typ mit so einem Akkordeon und die spielen ja auch immer dieselben Melodien. Ich weiß noch nicht mal, was es ist, aber es ist immer dasselbe. Das macht mich so irre. Und ich will da einfach nur sitzen, ne?
Ja.
Und der mit seiner scheiß dämlichen Mistmelodie. Mann. Entschuldigung. Das regt mich total auf. Es ist vor allen Dingen, und was mich eigentlich aufregt, ist, dass die S-Bahn da nichts unternimmt. Also das ist halt verboten. In den Zügen musizieren ist verboten. Ja, aber ist egal, ist halt nett. ne? Und die Touris geben denen natürlich nicht, immer ja. Geld, weil sie finden, dass das irgendwie total geil, ey, hier, yeah, Berlin, guck mal, wie cool. Ja, Mann. Aber es ist interessant, jedes Mal, wenn man dann den Twitter-Account von der S-Bahn fragt, warum sie nichts dagegen unternehmen, gibt's keine Antwort. Warum ist sowieso immer eine super Frage, wenn es ein eindeutiger Missstand ist, der eigentlich nicht dahin gehört. Warum unternehmen sie nichts dagegen?
Ja, ich habe letztens beobachtet.
Dann hat mich so ein Klugscheißer, natürlich, ne, Twitter, Klugscheißer, irgendein Klugscheißer meinte mich dann belehren zu müssen, dass es ja wohl viel mehr an mir wäre, an den Zuständen was zu ändern, die dazu führen, dass solche armen Menschen gezwungen sind, auf diese Weise ihr Geld zu verdienen. Unglaublich, oder?
Ganz toll.
Da frage ich mich auch mal, okay, gut, mit 18 war ich vielleicht auch so. Aber das sind echt,
Ich habe letztens in der Augsburger Innenstadt beobachtet, wie eine Bettlerin vertrieben wurde von der Tchibo-Filiale. Das heißt, die lungerte da einfach nur so ein bisschen rum. Also die ging da ein bisschen rum, hat sich Sachen angeguckt, aber man sah ihr an, dass sie bettelt. Mhm. Und da kam eine Frau herausgestürmt und hat sie so dermaßen zur Sau gemacht. Hier wird nicht gebettelt. Raus, Sie können vor einem anderen Geschäft betteln, aber hier nicht. Und das fand ich krass. Also das war, ich habe mich erschrocken.
Also abgesehen davon, dass das eine wirkliche Unverschämtheit ist, steht ihr das gar nicht zu.
Ja.
Also die Polizei schickt Leute weg, aber bestimmt nicht irgendwelche Leute, die in einem Laden arbeiten.
Genau, und die hat sich wirklich aufgeführt wie eine große, ich weiß nicht, wie so eine Hofbesitzerin oder so, weißt du? Und dabei war das einfach so eine 25-jährige Tussi, die bei Tchibo angestellt war, hinter der Brötchentheke.
Cool wäre halt gewesen, wenn die Schnorrerin gesagt hätte, wenn ich bei Tchibo arbeiten würde, würde ich mich gar nicht trauen, das Maul so weit aufzureißen und jetzt geh wieder rein. Das wäre cool gewesen. Es war einfach so, du bist herablassend, dann bin ich jetzt auch mal herablassend.
Ja.
Nee, aber sowas gehört sich nicht. Sowas würde mir auch im Traum nicht einfallen.
Ja.
Also ich überlege immer, ob ich die Typen im Zug tatsächlich anspreche und sage, hören Sie auf damit. Aber du hast halt das Problem, es sitzen halt überall WeltverbesseristInnen in der Gegend rum, die dir dann blöd kommen. Ja, geht doch dazu, ey. Wenn du nicht in der Großstadt das aushältst, dann kannst du ja aufs Land ziehen. Weißt du, wenn es dir im Westen nicht gefällt, geh doch in die DDR. Mann, echt. Naja. Ja, aber so ist das mit dem Stören und gestört werden. Nein, ich möchte nicht gestört werden und ich möchte auch nicht stören. Also das ist mir ist es auch echt wichtig, dass ich nicht Leute belästige. Also, weil das ist eng genug, weißt du, also es ist sowieso überall voller Menschen und wir machen ja sowieso schon Lärm und gestanden, also wir belästigen einander ja schon einfach dadurch, dass wir so dicht aufeinander wohnen und arbeiten und machen. Und da dann also noch eine Störung obendrauf, das muss ich nicht tun.
Ja.
Ja. Die nächste Frage kommt von Tim. Nee, warte mal. Die nächste Frage kommt von Tim und von Tim. Tim hat zwei Fragen geschickt. Wollen wir beide beantworten? Ja, sonst vergessen wir wieder eine.
Ja,
ne? Ja, wir sind ja nett. Warum schicken uns eigentlich immer nur Jungs Fragen?
Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir haben oft auch Mädchen.
Oft nicht, aber manchmal.
Nein, nicht oft, manchmal, genau. Manchmal.
Wir brauchen mehr Mädchenfragen. Aber es ist eher so eine Jungs-Sendung hier, ne? Weil wir so Typen sind. Hallihallo, schreibt der Tim. In einer eurer ersten Folgen war Marburg Thema. Ich habe von mehreren Bekannten schon gehört, dass es dort eine berühmte Wodka-Bierkneipe mit einem cholerischen Wirt geben soll, welcher sich durch Gäste, dass hast du das nicht mal erzählt?
Nein, diese Frage hatten wir schon.
Stimmt, weil die nämlich vom Mai ist.
Ja, siehste.
Haben wir denn die andere Frage von Tim schon gehabt, die heißt also Hallihallo, das nett, fängt mit Hallihallo an. Ich habe gehört, in Konstanz, Lindau oder auch Starnberg haben die 70er niemals aufgehört. Wieso sollte man sein kurzes Leben auf löchrigen Straßen und in stinkenden Bussen irgendwo in der Betonwüste verbringen, anstatt auf einen See zu schauen und gelegentlich Bötchen zu fahren?
Also was genau ist jetzt die Frage?
Wieso sollte man sein kurzes Leben auf löchrigen Straßen und in stinkenden Bussen irgendwo in der Betonwüste verbringen, anstatt auf einen See zu schauen und gelegentlich Bötchen zu fahren?
Okay, in meinem Gehirn ist jetzt aber dieses 70er niemals aufgehört hängen geblieben und jetzt versuche ich eine Verbindung herzustellen.
Ich also, versuche das auch gerade.
Konstanz, Lindau oder Starnberg. Auch Starnberg.
Städte, das sind Orte, die an schönen Seen in schönen Gegenden liegen, haben und die 70er niemals aufgehört.
Verändert sich also nichts. Also die 70er sozusagen als Idylle, als eine ruhige Zeit, in der noch keine Betonwüsten in den Himmel geschossen.
Nee, ich glaube, der fragt sowas Ähnliches wie, Wieso wohnten ihr Pfeifen eigentlich in so schäbigen Städten, ja, wenn ihr genauso gut an hübschen Seen wohnen könntet?
Also eine absolut sinnlose Diskussion, weil es gibt halt Landmenschen, es gibt Stadtmenschen und Menschen unterscheiden sich hinsichtlich dessen, wie stark ihr Gehirn stimuliert werden will, wie viele Eindrücke sie brauchen, um sich wohl zu fühlen. Und jemand, der zum Beispiel ständig neue Eindrücke braucht, so ein typischer Berliner, der nach Berlin zieht und sich dort absolut wohlfühlt, der wird in so einem, in so einer friedlichen Idylle einfach nicht glücklich werden. Weil dort einfach nicht passiert. Nichts passiert. Und wenn jemand leicht überstimuliert ist, wie das zum Beispiel bei mir der Fall ist, ich brauche eine ruhige Umgebung.
Ach, du meinst, ich wohne in so einer Stadt wie Berlin, die mir ja auch sehr oft keinen Spaß macht. Also viele Menschen glauben, ich würde Berlin hassen, was natürlich Humbug ist, weil ich wohne hier.
Also, weißt du, man wohnt in Berlin ja aus Karrieregründen, würde ich sagen.
Nee, ich bin aus anderen Gründen hierher gezogen.
Ja, oder weil man es gut findet oder so. Aber ich, also was diese Frage hört sich so ein bisschen ideologisch an. Mhm. So, Leute, was sucht ihr in der Stadt? Die Stadt ist böse, warum nicht ruhig auf dem Lande leben oder irgendwo, wo es, also das ist irgendwie normativ, wird da gesagt, stille Orte, an denen sich nichts verändert, sind ja eigentlich besser, weil ach so. Die erlauben uns Ruhe oder was weiß ich. Oder die haben halt nicht so viel Stress. Aber Stress ist ja nichts Negatives. Das ist ja nichts per se Schlechtes.
Ich weiß nicht, ich finde Stress immer scheiße.
Was ist mit positiver Aufregung?
Ach so, du meinst so sexuelle Erregungszustände?
Nein, so. Ich meine, ich weiß nicht, ich meine sowas wie, hey, es ist ein Rockkonzert und all die Leute und geil und ich bin so aufgeregt und
ja,
so. Gut,
das ist auch Stress, also Stress ist bei mir immer negativ konnotiert. Also immer wenn ich sage, ich habe Stress, dann heißt es, ich habe viel zu tun und viel zu verarbeiten und so.
Ja, ich finde es doof, wenn man bei Städten sich wirklich darüber streitet, also ob es jetzt besser ist, in einer lauten Weltstadt zu leben oder irgendwo in einer Kleinstadt. Ist,
ja, aber was ich ganz interessant finde, ist, wo du sagtest, mehr Erregung von außen braucht, geht er halt in die Stadt. Und ich überlege jetzt gerade, ob ich deswegen nach Berlin gezogen bin, weil ich ja, mehr Input brauche. Kann gut sein, ne?
Ja.
Sonst würde ich ja auch hier wegziehen. Also weil, ne, es gibt schon genug, was mich an Berlin wirklich sehr stark stört und was eigentlich dazu führen könnte, dass man sagt, okay, komm, ich lass den Scheiß. Weil man muss nur nach Potsdam ziehen, da ist der Siff nicht mehr. Ne? Mhm. Das ist schon ganz interessant, dass also 20 Kilometer außerhalb der Stadt der Siff zu Ende ist irgendwie und es auf einmal sehr hübsch wird und gefühlt die Menschen auch freundlicher sind miteinander. Aber das kann auch sein, dass das gar nicht stimmt. Und trotzdem tue ich es nicht. Ne? Trotzdem bleibe ich halt hier. Das ist schon ganz interessant. Ich habe auch gerade einen sehr interessanten TED-Talk gesehen, so ganz kurzen. Wie heißt das? Impulsvortrag heißt das, glaube ich. Ne? Nee, Lightning-Talk oder so ähnlich heißt das dann immer auf diesen komischen Jada-Blabla-Konferenzen. Von Philipp Zimbardo. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Philipp Zimbardo, das, berühmter Psychologe.
Ja, kenne ich. Der Stanford Prison Experiment, ne?
Genau. Also unter anderem, also Stanford Prison Experiment. Und von Philipp Zimbardo ist auch so eins der Standardwerke der Psychologie. Psychology heißt es. Und das ist so ein, ja, also, weiß ich nicht, so ein 1000-Seiten-Buch oder irgendwie sowas. Kompletter Abriss über die Psychologie. Also, ne, ja. Wie heißt denn das? Einführung, für eine Einführung ist es wieder zu umfangreich. Ja, aber ist so eins, das hat eigentlich jeder im Schrank stehen, der irgendwie mal was mit Psychologie studiert hat oder so. Und der hat einen Kurzvortrag gehalten über den Niedergang der Jungs, the demise, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, of Boys. Das war sehr interessant. Und der hat nämlich auch gesagt, wenn man sich das anguckt, was mit Jungs passiert ist, Jungs befinden sich in einem, wie hat das gesagt, im Zustand des Constant Arousals, also eine ständige Aufgeregtheit, ständigen Input. Und wären darum nicht mehr in der Lage, sich hinreichend auf andere Menschen einzulassen und würden darum bindungsunfähiger werden. Das finde ich einen total interessanten total interessanten Ansatz. Das war aber leider wirklich nur so, hier habt ihr meine These, diskutiert das mal. Er hat das dann nicht so großartig weiter ausgeführt, ein bisschen schade.
Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich immer so geschlechtsspezifisch diskutiert werden sollte. Was mir letztens Interessantes untergekommen ist, gendergerechte Spielplätze. Das, also wirklich, das ist doch nicht sowas von bescheuert. Es ist eine Diskussion, die hat stattgefunden zwischen den Städten Wien, München und noch irgendwas, ja? Und da wurde halt diskutiert, dass es wurden wissenschaftliche Untersuchungen herangezogen, die beweisen, dass Jungs gerne bolzen, dass sie auf Klettergerüsten rumturnen, Mädchen wiederum schaukeln und rutschen bevorzugen und so kleine Häuschen, wo sie sich zum Plaudern und Lästern zurückziehen können. Und deswegen wird gefordert, gendergerechte Spielplätze einzurichten. Das bedeutet Spielplätze, die sowohl Jungs Häuschen haben, wie auch Mädchenhäuschen oder Einrichtungen oder wie auch immer das heißt, was da auf Spielplätzen rumsteht.
Mhm.
Und ich find's total dämlich, so etwas vom Geschlecht abhängig zu machen, weil ja eigentlich bekannt ist, dass Kinder tatsächlich verschiedene Bedürfnisse haben, aber die hängen nicht mit dem Geschlecht zusammen, sondern mit dem Temperament. Und natürlich kann es sein, dass tendenziell mehr Jungs den Bolzplatz wählen und den Kletterturm oder so, aber darunter finden sich immer ein paar ruhige, die halt auch mal gerne mit den Mädchen im Häuschen sitzen und Teeparty mit Puppen spielen oder so. Und es gibt auch immer wieder das Mädchen, den klassischen Tomboy, das gerne bei den Jungs mitbolzt. Und ich fänd's einfach ungehörig, zum Beispiel Spielplätze so mädchenmäßig, jungsmäßig auszuweisen. Weißt du,
nachher niemand wirklich, das nimmt doch keiner ernst.
Ja, ich hoffe doch. Aber ich finde es durchaus wichtig, dass auf Spielplätzen genug Angebote vorhanden sind.
Ja, sicher, aber gendergerechte, spielen wir mal als nächstes gendergerechte U-Bahnen oder was?
Das ist unglaublich, das ist unglaublich.
Aber sowas nimmt doch niemand wirklich ernst. Das ist doch, da lacht sich doch jeder, der irgendwie nicht gerade sein Leben im Wesentlichen im akademischen Bereich verbringt, lacht sich doch kaputt und sagt, okay, weiter, nächste. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas irgendwie ernsthaft diskutiert wird.
Ja, also wer das ernsthaft diskutiert, sind übrigens die SPD-Frauen des Münchner Stadtrats. Das
ja, genau. Haben wahrscheinlich auch alle irgendwie Gender Studies studiert an irgendeiner Uni.
Ja, und ich finde das immer so krass, dass die nicht merken, wie kontraproduktiv die in allem sind, was sie so bringen.
Ich finde das eigentlich sehr produktiv. Ich amüsiere mich prächtig. Also ich habe über nichts doch, ja, also die andere Esoterik, die pseudowissenschaftliche Esoterik, also das pseudowissenschaftliche Esoterik und Gender Studies, das sind so die beiden Sachen, die mich am stärksten amüsieren von allem.
Mhm.
Also ich allein das ganze Geschwafel, was die immer so machen, also ich finde das total lustig. Also, weil die SPD-Frauen im Münchner Stadtrat, die haben dazu ja auch bestimmt irgendwie ein total krasses Pamphlet geschrieben. Mit so ganz viel kruden Formulierungen, die keine alte Sau versteht, die man immer erst mal nachschlagen muss und so.
Ja.
Nö, ich finde das sehr produktiv. Die sollen ruhig weitermachen. Das ist schön. Was Zimbardo allerdings macht, ist, der kommt halt aus einer anderen Richtung. Der guckt sich halt an, wie ist die schulische Leistung bei Jungs? Wie ist die, was hat er sich denn noch angeguckt? Das ist schon wieder 3 Wochen her, dass ich das gesehen habe, das Video. Der hat sich angeguckt, wie, ich glaube sogar sowas wie nennt man denn das? Also Dating-Anbahnung und sowas funktioniert bei Jugendlichen. Und daher kam er zu dem Schluss und hat gesagt, Jungs sind im Niedergang. Die machen das nicht mehr. Jungs sprechen Mädchen nicht mehr an.
Okay.
Natürlich ist er Amerikaner. Ich weiß nicht, ob das für Deutschland überhaupt auf Deutschland übertragbar ist. Jungs sprechen die Mädchen nicht mehr an. Es werden weniger Ehen geschlossen. Lauter solche Sachen. Ich muss es mir nochmal angucken. Ich muss es echt mal raussuchen. Also
vor allem
für die Shownotes, TED Talk.
Der Zimbardo hat ja auch vor allem italienischen Hintergrund. Ne?
Stimmt.
Also das muss man sagen. Vor allem dieser Typ, der sieht so geil aus.
Der sieht aus wie so ein.
Der hat so ein unglaublich tolles Gesicht, finde ich. Der sollte so Charakterschauspieler sein. Findest du nicht?
Ja, der sieht halt so aus wie, also den ein bisschen schmierigere Haare gemacht, ja, einen weißen Anzug angezogen und der ist der kolumbianische Drogenboss.
Exakt, so sieht der Typ aus.
Stimmt.
Und deswegen denke ich auch sofort so ein bisschen an machohaftes Hintergrundflirren, wenn der irgendwie über Jungs redet. Also ich habe diesen TED-Talk selber noch nicht gesehen. Mhm. Der steht aber auf meiner Favoritenliste, so zum Abhaken.
Welcher? Der jetzt ausgerechnet?
Ja, ja, ganz genau.
Der ist kurz, das sind nur irgendwie 5 Minuten, 7 Minuten oder sowas. Also den hast du schnell wegkonsumiert.
Ja, ich weiß. Aber obwohl er so kurz ist, habe ich da jetzt so instinktiv einen Bogen drum gemacht, weil ich dachte, oh, dieser Italiener wieder.
Ja, ich finde Zimbardo halt toll, weil der mir
der
schon
ist super,
sehr,
ja.
Sehr viele Zitate schon in Hausarbeiten geliefert hat. Darum habe ich das dann direkt geguckt, als ich konnte. Der Philipp. Es geht weiter. Achso, wo waren wir denn? Ach genau, wir waren bei Städten und Ländern und ja. Das hattest du ja hinreichend beantwortet und damit basta. Christopher fragt: Wenn ihr die Möglichkeit hättet, die Zeit anzuhalten, wenn ihr die Möglichkeit hättet, die Zeit anzuhalten, wann und wo immer ihr wolltet, was würdet ihr damit tun?
Nochmal bitte?
Ich sagte, wenn ihr die Möglichkeit hättet, die Zeit anzuhalten, wann und wo immer ihr wolltet, was würdet ihr damit tun?
Was würdet ihr damit tun? Ich glaube, diese Frage hatten wir schon mal.
Echt?
Schau mal bitte, von welchem Datum die ist.
Vom 23.06.
Aha, okay, dann wohl doch nicht. Mhm. Aber
das kommt
mir so vertraut vor.
Ne? Also.
Ja, weil ich meine, ich habe dazu was erzählt von Mein Vater ist ein Außerirdischer, dieser Serie von dieser Evie, die mit dem Zusammenstoßen ihrer beiden Zeigefinger die Zeit anhalten kann und dann passieren Sachen.
Also zumindest habe ich diese Serie auch gesehen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass du... Aber irgendwie kommt es mir so vor, als hätten wir so eine ähnliche Frage, also mindestens so eine ähnliche Frage schon mal beantwortet. Du hast recht.
Irgendwie schon. Also ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Frage, aber du kannst sie gerne beantworten.
Nee, damit ist die Frage dann auch beantwortet. Benjamin. Eigentlich ist das gemein, ne? Obwohl, also eine ähnliche Frage haben wir schon mal beantwortet. Eigentlich ist es aber auch ganz schön, solche Fragen immer zu beantworten, weil man dann auch sieht, wie sich der eigene Umgang mit der Welt ändert, weil man ja nie zweimal dieselbe Antwort gibt oder so gut wie nie zweimal dieselbe Antwort gibt.
Ja.
Das heißt, Christopher, frag doch in einem halben Jahr nochmal. Also schick heute deine Frage, dann können wir die in einem halben Jahr beantworten. Jetzt aber, der Benjamin schreibt, oh Gott, das ist Bettdecken? Eine Frage zu Bettdecken hatten wir doch auch schon. Das hier ist eine Sommerfrage und wenn ihr sie besprecht, ist es wahrscheinlich schon Winter. Hallo Hörerschaft, wir haben gerade erfahren, dass die Amerikaner und Briten uns alle überwachen. Ich hoffe, ihr habt das nicht vergessen. Und dann ist das Problem, zu dem ich die Frage stelle, schon nicht mehr so dramatisch, aber wie macht ihr das mit den Bettdecken? Ich habe hier zwei davon, eine dicke und eine dünne. Und wenn ich im Sommer einschlafe, ist die dicke mir zu warm und ich nehme die dünne. Nur wache ich dann nach ein paar Stunden später wieder auf, weil mir zu kalt ist und ich steige auf die dicke rum. Habt ihr eine Lösung, wie man das schlauer, also ohne Unterbrechung anstellen kann?
Wir hatten diese Frage. Kann es sein, dass die vom Juni 2012 ist?
Nee, 13. Vom 24. Juni 2013.
Tatsächlich?
Ja. Die hatten wir schon mal, ne? Warum ist denn das so durcheinander? Ich dachte, wir wären jetzt wieder in der Reihe.
Ich habe keine Ahnung, weil bei mir ist jetzt die Frage, ich sehe hier nun eine Frage an Alexandra. Wie viele Wörter schaffst du durchschnittlich an einem Tag?
Wo? Wo siehst du die?
Ja, im Vrindpostfach.
Von wem?
Warte mal.
Von wann?
Warte.
Von wem? Von wann?
Moment!
Ja, aber von wann denn? Und von wem? Also, hier stimmt doch was nicht. Sag doch mal. Alex.
Das Blöde ist, ich gucke gerade nach.
Ah, Mann. Ach, das dauert. Soll ich Pausenmusik machen? Warte, ich mach Pausenmusik.
Nein.
Nein?
Nein, also ich weiß es nicht. Aber lass uns doch diese Frage einfach beantworten. Ich beantworte jetzt einfach diese Frage, okay?
Mit den Bettdecken? Aber ich dachte, du hättest sie schon beantwortet.
Nein. Ja, die habe ich auch beantwortet. Ich habe auch keine Lust auf diese Frage mit den Bettdecken, weil, boah, mir ist wieder heiß. Weißt du, es ist wieder heiß und ich habe keine Lust, über Bettdecken jetzt nachzudenken.
Okay, Frage von Stefan. Wenn das so weitergeht, haben wir bald keine Fragen mehr, weil wir alle schon, warum funktioniert das nicht? Ich bin sehr irritiert. Na gut. Frage von Stefan. Gibt es irgendwo eine Liste, das hatten wir doch auch schon mal, gibt es irgendwo eine Liste von Ärzten, Apotheken und sonstigen Gesundheitsinstitutionen, die sich nicht am Geschäft mit ESO-Kram beteiligen?
Hatten wir.
Kann ich auch schnell beantworten? Nee, gibt's nicht. Hatten wir die Frage mit der Supermarktkasse? Ja, hatten wir auch schon. Supermarktkasse und Diebstahl. Warum?
Mach doch mal einfach weiter beim 10.7.
Beim 10.7.
2013. Beim Andreas.
Beim Andreas. So, dann versuchen wir es jetzt mal. Das geht schief. Das ist also sowas Unprofessionelles. Warum ist das denn? Warum sind wir denn so unprofessionell? Ich. Egal.
Ich weiß nicht.
Andreas.
Ah, jetzt weiß ich. Weißt du, wir haben nämlich die Fragen, die ich dir irgendwann mal geschickt habe, die wir nicht gestellt haben, die haben wir eben noch nicht ganz abgearbeitet. Könnte das sein?
Doch, eigentlich schon.
Ja?
Ja.
Egal. Lies einfach die Frage
das
vor.
Das ist ja furchtbar. Andreas wüsste gerne. Meine Frau und ich werden demnächst Eltern. Warte mal, ist vom Juli 2013. Glückwunsch. Meine Frau und ich werden demnächst Eltern und es wird wohl ein Junge. Meine Frau kann sich aber für keinen männlichen Vornamen so richtig erwärmen. Daher meine Frage an die Vrindheit. Welche männlichen Vornamen gefallen euch? Wie würdet ihr euren Sohn nennen?
Elvis.
Ja, Elvis ist nicht schlecht.
Nicht wahr?
Ich bin ja konservativ, was so Namen angeht, ne? Also...
Ich auch. Total. Ich
neulich hatte ich noch.
Ich finde es so scheiße, weißt du, egal wie man es macht, man macht es immer falsch.
Ich will
denn irgendjemand in 20
Sohn.
Jahren wird sagen, oh, man erkennt, wie deine Eltern drauf waren damals, weil die dir einen skandinavischen Namen gegeben haben. Und all diese bildungsbürgerlichen Namen wie Emma und Moritz und keine Ahnung, dieser ganze Scheiß, der jetzt beliebt ist, der wird in 20 Jahren werden die Leute wieder sagen, ah, oh, Emporkömmlinge, da sieht man, die wollten ihren kulturellen Aufstieg damit verdeutlichen, dass sie ihren Kindern solche Namen geben. Und wie man es macht, man macht es falsch. Deswegen bin ich immer für klassische Namen, die so klassisch ist, dass sie einfach zeitlos sind. Ja, Elvis ist eine Ausnahme. Ich liebe einfach den Namen Elvis. Ich finde ihn einfach cool. Aber wenn man wirklich seinem Kind eine stressfreie Kindheit bescheren will, sollte man ihn tatsächlich Alexander nennen. Oder also irgendwas.
Ich finde Alexander einen total guten Namen. Ich mag, also wie gesagt, ich bin da echt konservativer. So Alexander, Stefan finde ich auch völlig in Ordnung. Ich finde es super, Stefan zu heißen.
Echt?
Ja. Schreibst du es noch mit PH, kann er, wenn er Bock hat, kann er sich dann irgendwann Stefan nennen. Ich kannte mal so einen. Der hat sich immer Stefan genannt und irgendwann stellt sich raus, der heißt Stefan. Noch nicht mal mit PH.
Super. In der Serie Modern Family gibt's ja ein schwules Pärchen und die sind befreundet mit einem anderen schwulen Pärchen und die heißen Steven und Stefan.
Genau, Steven und Stefan. Nee, aber ich mache mir über Jungsnamen eigentlich selten Gedanken, weil ich will ja keinen Sohn haben. Also wenn überhaupt, dann krieg ich Töchter.
Ach so.
Ja, weil Jungs, Jungs stinken halt, ne? Nee, und das, ja, darum, also über Jungsnamen mache ich mir echt kaum Gedanken. Letztens hatte ich einen guten Jungsnamen, aber der ist mir entfallen. Meine Tochter würde Charlotte heißen, finde ich gut. Charlotte
cool.
Finde ich klasse.
Lotte.
Lotte. Nee, nicht was Lotte. Lotte, sein Kind Lotte zu nennen, finde ich scheiße. Das ist nämlich genau dieses Pippi Lotta Victualia. Ich nenne jetzt mein Kind für die Pippi Langstrumpf, dann mache ich da so schöne Zäpfchen rein. Und hinterher hast du irgendwie so eine psychisch auffällige, weißt du, nee, so nicht.
Ja, genau so ist es.
Charlotte.
Was ich total geil fände mal, und das wäre wirklich was anderes, wenn bildungsbürgerliche weiße Eltern ihrem Jungen einen arabischen Namen geben würden. Abdu
Mohammed.
Oder Ali oder so. Ja,
Mohammed.
Genau.
Charlotte genau. Mohammed Klein.
Und jeder dreht sich immer um und, ja, und fragt sich, warum nennen die denn Mohammed, diesen blonden, blauäugigen jungen Mann? Das
ist
wird halt mir
nur die
gefallen.
Frage, ob du dann nicht irgendwann von deinen arabischen Freunden aufs Maul kriegst. Weil irgendwie der Prophet verhöhnt wird oder irgend so ein Scheiß. Die haben ja da, die sind ja auch irgendwie, ist ja nicht, dass nur die Christen irgendwie ballerballer sind, die Moslems sind das ja genauso.
Ja.
Dann sagen, die verhöhnt den Propheten. Was? Ich heiße so. Und dann trägst du irgendwie.
Ja, das ist ja genauso wie mit dem Namen Jesus, der Jesus? In Spanien ein ganz normaler Name ist. Aber wenn du dein Kind so in Polen nennen würdest, wäre das sofort Blasphemie.
Echt?
Wie kann man denn ein normales Kind Jesus nennen? Ja, nach unserem heiligen Jesus.
Da würde ich das machen. Ja, vielleicht ist das der Trick. Seinen Sohn so Namen geben. Oder ganz biblisch, direkt so.
Ja, biblische Namen finde ich super. Aus dem Alten Testament. Ganz toll.
Abraham.
Noah oder so.
Noah, genau. Noah ist auch. Ja, Noah gibt's sehr viele. Noah ist ja modern gerade. Aber immer mit noch einem Namen so. Noah Maximilian oder sowas.
Noah, wie heißt der Typ?
Weiß ich nicht.
Isaac oder
ich
so.
Ich fände mal ganz, was vielleicht auch ganz cool wäre in Deutschland, wäre dann so Afroamerikaner-Vornamen, weil die heißen ja auch immer total seltsam.
Die haben ja die krassesten Namen.
Ja.
Jamisha und so.
Genau, sowas, genau. Ich habe überlegt die ganze Zeit, wie die denn so, also ja. Das wäre ganz cool. Jamisha Klein. Da weißt du auch nicht, ist das jetzt ein Junge oder ein Mädchen?
Ja.
Der Micha. Nee, Stefan. Mein Sohn heißt Stefan und damit basta. Eventuell noch sowas wie Lukas, finde ich auch nett. Aber ist halt schon wieder schwierig. Lukas. Ich bin mit einem zur Schule gegangen, der hieß Lukas. Aber
Lukas
mit Nachnamen.
Ist schön, Lukas ist wieder biblisch.
Der hieß aber mit Nachnamen Lukas. Das ist doch mal verrückt. Der Bernhard. Der fragt, was macht ihr, wenn ihr euch vor etwas fürchtet, womit ihr aber permanent konfrontiert seid?
Ja, das ist schwierig.
Drüber reden. Ich rede drüber. Ich rede ständig über die Dinge, vor denen ich mich fürchte.
Und ich erforsche sie.
Was ja ungefähr dasselbe das ist, ne?
Erforschen, ja, aber ohne plappern.
Also bitte!
Also ich finde, eine Sache erforschen, vor der man sich fürchtet, ist das Beste, was es gibt. Erstmal diese wissenschaftliche Forscherhaltung, die distanziert dich ja ganz automatisch von dem Gegenstand. Das heißt, du hast so ein Gefühl von Sicherheit. So, und dann sammelst du Wissen über diese Sache und je mehr Wissen du sammelst, desto mehr verliert die Sache an Schrecken, denn das Ungewisse ist es ja meist, was Angst macht und die Wissenslücken, die man dann mit seinen absurden Vorstellungen füllt. Deswegen, alles, was mir Angst macht oder alles, was mir nicht geheuer ist, kommt auf die Leseliste sozusagen und wird dann so lange erforscht und gut, von allen Seiten angeschaut, bis die Angst weggeht. Oder vielleicht bleibt sie auch, dann ist das so ein dunkles Faszinosum oder so.
Ja, wenn es was ist, was sich erforschen lässt, dann ist das natürlich okay, dann mache ich das auch so. Aber in der Regel habe ich nur Angst vor, ja, wovor habe ich denn Angst? Ja, vor Dingen, die ich halt nicht kontrollieren kann, die ich auch nicht, also wo ich mir auch keine sinnvolle Erkenntnis drüber raufschaffen kann. Also ne, klar, ich kann Wissenschaft betreiben, kriege ich Erkenntnis, aber eben nicht übermorgen. Ne? Und wenn ich vor irgendwas Angst habe, dann ist das immer nur was in der Zukunft liegt. Also ich habe keine Angst vor meinem Nachbarn, ich habe eigentlich keine Angst vor nichts, außer vor bestimmten Aspekten in der Zukunft.
Ja, und das ist ja dann auch etwas, womit du tatsächlich permanent konfrontiert bist.
Genau, und wo ich auch die ganze Zeit...
Du bist ja immer mit deiner Zukunft konfrontiert.
Und darüber kann ich halt nur reden. Also ich, ne, weil erforschen kann ich sie nicht. Ich kann sie halt nur auf mich zukommen lassen. Tja.
Also drüber reden und dann bist du beruhigt.
Naja, ja. Nee. Aber dann habe ich wenigstens mal drüber geredet. Der Hannes wüsste gerne, wie viele noch ungelesene oder nicht zu Ende gelesene Bücher besitzt ihr?
Ich traue mich gar nicht nachzusehen.
Ich könnte das nicht sagen. Ich sag jetzt einfach mal.
Ich habe wahnsinnig viele ungelesene Bücher.
Ja, total. Ich sag jetzt mal 100. Aber keine Ahnung. Also, es würde, ja, sagen wir mal so, wenn ich jetzt nachzählen würde und es wären 100, würde es mich nicht wundern, dass es 100 sind, sagen wir mal so.
Ja, bei mir wären es, glaube ich, auch 100, aber die E-Books, die ungelesenen E-Books mit einbegriffen.
Ja, die auch.
Aber das ist nicht so, dass mich diese Bücher nicht interessieren, sondern meistens warte ich einfach auf den richtigen Zeitpunkt. Ich weiß es, 100 pro. Wenn jetzt wieder die vierte Staffel von Game of Thrones losgeht, habe ich wieder einen Mittelalter-Tick und dann lese ich alle ungelesenen Bücher, die in meinem Regal stehen, über Mittelalter und so einen Quatsch, ja.
Ja, bei mir ist halt
die
ähnlich.
Bücher brauchen, die brauchen einfach ihre Zeit.
Ja, ich habe halt das Problem, wenn ich mir ein Buch kaufe, kaufe ich mir meistens zwei. Also ich gehe irgendwo hin, einen Buchladen oder einen Online-Shop, Amazon. So, kauft eigentlich noch irgendjemand nicht da seine Bücher, wenn er sie online kauft?
Aber echt.
Also, oder? Wahnsinn. Ich kaufe mir dann halt irgendein Buch, weil es mich interessiert und sehe dann, oh, das ist aber auch interessant und kauf mir das dann auch. So, und das zweite Buch, also meistens ist dann das zweite, was ich zuerst lese. Und das andere steht dann halt erstmal rum, weil so viel, ich habe überhaupt nicht so viel Zeit und Muße, so viel zu lesen, wie ich gerne lesen würde. Das ist halt so ein bisschen blöd. Aber eigentlich.
Ja, und
also,
das ist immer die Illusion. Man denkt, man kauft die Zeit, diese Bücher zu lesen, mit diesem
stimmt.
Buch.
Stimmt, so ist das. Na, und ich habe halt, ja, weiß ich nicht. Aber ich werde sie halt irgendwann gelesen haben, alle. Also das ist, da bin ich mir sehr sicher.
Ja.
Und ich lasse mir halt auch gern Bücher schenken.
Eine Frage.
Ja.
Eine Frage, weil mir das schon oft begegnet ist, dass jemand gesagt hat, er wurde so erzogen, dass ein angefangenes Buch grundsätzlich zu Ende gelesen werden muss. Und man liest sowas auch immer in Amazon-Rezensionen. Und dann steht da so, ach, ich wollte ja schon nach 20 Seiten abbrechen, aber wenn ich schon ein Buch anfange, dann muss ich es ja zu Ende lesen.
Nee,
ich
musst
verstehe
du nicht,
diese,
du Pfeife.
Ich verstehe diesen Gedanken nicht.
Nee.
Ich weiß nicht, warum... Woher kommt das, dass Menschen das denken? Ist das so eine falsche Ehrfurcht vor dem Buch, dass man irgendwie dem Autor Respekt schuldet und
dranbleiben muss? Ach ja, und das ist ja auch, also dieses ganze Literaturdings, das ist ja auch ein Zeichen des Bildungsbürgertums. Ne? Das Bildungsbürgertum kann ja per se schon mal nichts. Also die können, ne? Also das sind nicht die Ingenieure, das sind nicht die Wissenschaftler. Also das Bildungsbürgertum sind halt die Juristen, ein bisschen die Ärzte und ganz viel Geisteswissenschaftler. Und
ja.
das Einzige, was das Bildungsbürgertum wirklich auszeichnet, ist Disziplin. Das können sie. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das tradiert ist, dass halt, wenn du dieses Buch anfängst, wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn du ein Buch anfängst, dann ist es ein Ausdruck deiner disziplinatorischen Überlegenheit als Bildungsbürger, dieses Buch auch zu Ende zu lesen. Ich könnte mir vorstellen, dass es daher kommt. Also dieses,
das ist
man
wahr,
muss,
ja.
Ist
vor allem
eine steile These,
dieses
aber,
lustvolles Lesen ist ja eigentlich auch verpönt in diesen Kreisen. Also was heißt verpönt? Ich meine, solche Bücher, ich habe letztens einen tollen Podcast gehört von WDR, Redezeit, das ist aber schon ein bisschen länger her. Da war ein Typ, der versucht, Jungs das Lesen beizubringen oder Jungs das Lesen nahezubringen. Und der sagt, der kommt da an, und die Jungs verbinden Lesen mit etwas total Langweiligem, weil man ihnen auch ständig Literatur vorführt oder vorlegt oder zum Lesen halt gibt, die nichts mit ihrem Leben zu tun hat und die sie einfach scheiße finden. Und dieser Typ geht hin und legt ein paar Exemplare von Gregs Tagebuch hin und die Jungs sind begeistert.
Gregs Tagebuch?
Also, Gregs Tagebuch. Buch ist so ein Mega-Hype gerade für Jungs. Das ist einfach so halb gezeichnet, halb geschrieben und da ist einfach so ein sarkastischer Schüler aus der 8. Klasse, glaube ich zumindest. Und er erzählt so aus seinem Leben, aus seiner Welt und macht sich im Grunde über alles lustig. Und pädagogisch, kulturell wertvoll ist es nicht, aber es macht den Jungs total viel Spaß, das
Jede
zu lesen.
Lektüre ist pädagogisch und kulturell wertvoll. Verdammt nochmal.
Das sehe ich ganz genauso. Also, aber in bestimmten Kreisen sagt man, nein, du musst jetzt Catcher in the Rye lesen. Ja, oder du musst jetzt, weiß nicht, Goethe oder Lessing oder was weiß ich. Und diese Lektüre ist sozusagen eine Pflichtübung, um so einen kulturellen Geist auszubilden. Ähnlich wie wenn man sich die Muskeln durch das Heben von Gewichten stärkt.
Ja.
Und es dient dann gar nicht mehr der Lust am Lesen oder der Lust, mal etwas Neues zu sehen oder in seinen Kopf aufzunehmen, sondern einfach nur dem Anhäufen von kulturellem Kapital. Insofern ist das wirklich logisch gedacht von dieser Position aus, wenn man sagt, wenn du einmal ein Buch anfängst, dann mach es auch zu Ende, weil das ist alles wie so ein Geldschein, den du in das Sparschwein steckst.
Ja. Und das ist halt, also das, ich würde bekloppt werden. Ich habe so viele Bücher schon nicht zu Ende gelesen, weil sie einfach furchtbar waren. Also...
Ja, ich auch.
Nee, also das kann halt Bildungsbürgertum gerne machen, aber nicht mit mir.
Ja.
Der Jens schreibt, im öffentlichen Raum passiert es häufig, dass mir fremde Menschen die Eingangstür zu Kaufhäusern, Bibliotheken etc. aufhalten, obwohl ich noch circa 7 bis 10 Meter davon entfernt bin. Oh, das kenne ich. Manchmal mache ich das auch extra, um zu trollen. Um diese aufgehaltene Tür zu erreichen, muss ich also mein Schritttempo zwangsweise verdoppeln, damit ich die angebotene Freundlichkeit nicht überstrapaziere. Ich mache das selten, aber manchmal, wenn ich so einen kleinen gemeinen Tag habe, mache ich das auch mal, denke mir da hinten, okay, komm, jetzt hältst du ihm die Tür auf, dann muss er flitzen. Ich war total asozial, aber Entschuldigung. Damit ich die angebotene Freundlichkeit nicht überschreitiere. Solche Situationen treffen mich meist unvermittelt, sodass mein plötzliches Loseiern auf die Tür ziemlich kacke aussehen muss und ich mich deswegen beschämt fühle. Darüber hinaus wird auch noch ein Danke erwartet. Meine Frage jetzt, ist diese Long-Distance-Türaufhalterei schon Trollismus? Ah, siehste, ist das schon Trollismus oder habe ich ein falsches Verständnis von Freundlichkeit? Also, ich halte in der Regel den Menschen also viel zu oft und viel zu lange die Tür auf. Also, ich bin auch schon mal am Karstadt gestanden und habe die Tür aufgehalten. Da sind halt irgendwie 15 Leute durchgegangen. Und ich habe irgendwie auch so halb geistesabwesend auch nicht dran gedacht, die jetzt einfach mal loszulassen und zu denken, ja, scheiß drauf, kriegt den halt eins vor's Maul, einer vor den Kopf. Also, stand dann halt dann, habe die ganze Zeit die Tür aufgehalten. Das, ja, und wie gesagt, manchmal auch troll ich halt ganz gern und halte dann die Tür auf, obwohl der andere noch zu weit weg ist. Aber in der Regel ist das, glaube ich, einfach, das ist halt ein Versehen. Also bei mir, also ich halte halt oft Leuten die Tür auf und merke dann, während ich sie aufhalte, oh scheiße, der ist ja noch viel zu weit weg. Und
Und
dann hältst du sie halt weiter auf, anstatt sie
loszulassen.
Genau, dann halte ich sie halt weiter auf, anstatt sie loszulassen, weil ich mir denke, ja, jetzt die Tür loslassen ist auch total unhöflich, weil dann schwingt sie nämlich genau in seine Richtung, wenn er eigentlich dagegen drücken wollen würde. Wahrscheinlich ist es so, dass es für beide Parteien an dieser Tür ähnlich unangenehm ist in dem Moment.
So ist es. Und ich hasse Türaufhalterei sowieso.
Echt?
Ich bin total unangenehm berührt, wenn man mir die Tür aufhält und ganz besonders, wenn man es macht, weil ich eine Frau bin. Denn ich fühle mich nicht als Frau.
Na, aber woran erkennst du das denn?
Ich bin 1,84. Ich gucke auf diesen Typen.
Ja, aber ich meine, also
beispielsweise in Polen, ja, da ist man wirklich, da nimmt man diese Regeln total ernst. Und ich weiß, dass jedes Türaufhalten mit meinem Geschlecht zu tun hat. Ob jetzt bewusst oder nicht bewusst, keine Ahnung. Aber meine Güte, sehe ich aus wie jemand, der zu schwach ist, um eine Tür aufzumachen? Ich werde da jedes Mal total aggro. Und
echt?
Ich meine das nicht böse dem Menschen gegenüber, ich meine das böse der Norm gegenüber, weil es mich einfach fuchsig macht, wenn man mir nahelegt, dass ich zu schwach bin, um mir die Tür aufzumachen.
Aber
und ich finde das auch nicht freundlich oder galant oder nett. Ich brauche sowas einfach nicht. Ich will das nicht. Und ich will auch nicht, dass man mir in den Mantel hilft. Also bitte, da fühle ich mich echt verarscht.
Ich finde das total angenehm, wenn man mir in den Mantel hilft, darum helfe ich anderen in den Mantel. Und ich finde es auch total angenehm, wenn man mir die Tür aufhält, darum halte ich anderen die Tür auf. Und wenn es eine Frau ist, die mir gefällt, lächle ich sie dabei an. Das, da werde ich dann da, ne, jetzt, das ist jetzt bestimmt gendertechnisch auch wieder total schlimm und gehört auf den gendergerechten Spielplatz. Das hat halt auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwen für zu schwach halte, sich die Tür aufzumachen. Weiß ich, also.
Ja, das glaube ich dir auch total, dass du solche Gedanken überhaupt nicht hast. Aber ich finde, ich bin so ein Mensch, der immer alles alleine will. Weißt du, ich bin so ein Eigenbrödler, könnte man sagen. Und das bin ich, das hört an der Tür nicht auf.
Wenn du irgendwann mal körperbehindert sein solltest, gehörst du zu den Rollifahrern, die andere anschreien, wenn man ihnen helfen will. Klappet, hau ab! Hatte ich letztens einen. Der kam halt nicht den Bordstein hoch. Also tatsächlich nicht. So. Und ist, ne, dann also den, also wenn man mal Zivildienst gemacht hat, hat man so, also es gibt halt so ein paar Griffe am, ne, so wie man den Rolli kippt und macht, und damit kommst du halt alle Treppen und sonst wie hoch. Und ich bin so hin und meinte, hier, warte, ich helfe dem, hau ab! Ich schaff das! Okay. Ich weiß nicht, wie lange der gebraucht hat, aber das, also, der kam da halt, naja. Manche Leute sind echt.
Oder weißt du, es gibt auch noch so ein Phänomen, das finde ich auch super geil. Du bist im Supermarkt, ne, und da sind so ein paar Chabos drin, so. Hm? Ich weiß nicht, 13-jährige Chabos, Chaben.
Chaben.
Und dann sagt da einer, ey, lass mal die Frau da durch. Und das finde ich total krass, weil für die ist das irgendwie Ausdruck von gutem Benehmen, auch wenn sie das so overplayen, ne? Aber im Grunde wollen sie damit jemanden aus ihren Kreisen beschämen, weil der halt so doof da rumsteht, und beschämen dadurch tatsächlich diesen Menschen und auch die Frau, die da durch muss. So dieses, ey, lass mal die Frau da durch, da fühle ich mich immer doof und ich weiß nie, was ich sagen soll, weil ich habe mich nicht von denen gestört gefühlt. Sie lassen es dann aber so aussehen,
ach
als
so,
hätte ich es.
Ach so, der stand gar nicht im Weg. Also der
ja,
eine
genau.
Chabo. Ach so, ich dachte, der hätte dann wirklich auch im Weg gestanden.
Genau.
Nee, sowas kenne ich nicht, weil da sagt halt nie jemand, lass mal den Mann da durch.
Ja.
Ja. Naja. Da haben wir die Frage wieder beantwortet. Peter wüsste gerne, ich lese sehr gerne, sagt der Peter, kann das aber nie besonders lange am Stück tun, da mir nach kurzer Zeit immer irgendwas wehtut oder eingeschlafen ist. Daher meine Frage, in welcher Sitz- oder Liegeposition lest ihr Bücher? Verwendet ihr gar irgendwelche Hilfsmittel? Tja, also im Bett lesen kann ich nicht. Das kann ich jetzt, ich habe mir ein Kindle Paperwhite gegönnt. Jetzt endlich mal.
Ja, nachdem ich auch
du, ja, ich weiß, nachdem du gesagt hast, das wäre so toll. Ich hatte halt so einen alten, normalen halt, den habe ich verschenkt und habe jetzt halt einen Kindle Paperwhite. Und der leuchtet ja. Und mit dem kann ich im Bett lesen, weil der auch sehr leicht ist und ich nicht das Problem habe, immer irgendwie was hochhalten zu müssen oder so. Aber sonst Bücher kann, so ein Buch im Bett klappt bei mir nicht, weil ich da auch immer eine total miese Position einnehme, die irgendwann unbequem wird. Am besten sitze ich auf dem Sessel oder auf dem Sofa oder auf dem Stuhl und lese. So, das ist eigentlich die beste Position bei mir, also sitzend.
Okay, ich mache das anders. Ich begebe mich grundsätzlich in Embryonalstellung und stütze dann den Reader im 90-Grad-Winkel am Kissen ab, sodass ich keine Kraft ausüben muss, um den auf Augenhöhe zu halten, sozusagen, sondern der lehnt da einfach und ich stütze so mit zwei Fingern oder so ab. Und so lese ich dann. Und wenn mir das unbequem wird, drehe ich mich einfach um und also wieder Embryonalstellung, nur in die andere Richtung. Und das klappt total super. Also es ist quasi so, als würde ich. Ach, es gibt einfach nichts Bequemeres. Ich kann komplett abschalten. Dann ist es nichts zwischen mir und den Buchstaben sozusagen.
Nee, schaffe ich
und
nicht.
Und ich kenne dieses schreckliche Gefühl, wenn man gerne liest und dann ständig einem was wehtut. Das ist ganz grausam. Und das habe ich, dieses Problem habe ich halt bei Papierbüchern. Mhm. Papierbücher kann ich ganz schlecht.
Diese extrem unhandliche lesen. Erfindung eigentlich, so ein Buch, ne?
Ist es auch, ja.
Ja, aber es gibt ja leider nicht das, was ich gerne lesen würde, gibt es ja alles nicht als E-Book. Das ist ja irgendwie, was ich auch immer noch nicht verstehe, dass die Verlage das immer noch nicht auf die Reihe bringen. Also so langsam müssten sie es doch mal begriffen haben, dass sie sich da auch einen Markt verbauen. Weil ich kaufe halt auch bestimmte Bücher nicht, weil ich sie nicht als E-Book bekomme.
Ja, es ist schade, dass ältere Bücher, die schon vergriffen sind, dass die nicht nochmal als E-Book neu aufgelegt werden. Das finde ich schade.
Zum Beispiel.
Weil ach, keine Ahnung, ich habe kein Beispiel. Also,
ein Bekannter von mir ist Historiker. Ein Bekannter von mir ist Historiker, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Akte Europa. Das ist einfach so ein historischer Abriss über 1000 Jahre europäische Geschichte. Total schönes Buch. Macht richtig Spaß und so. Ist vergriffen im Handel. Glücklicherweise hat er die Rechte daran. Und der hat das jetzt selber als E-Book nochmal aufgelegt und sagt, naja, ich verkaufe halt so, ist halt nicht viel, also sind halt jetzt keine tausenden, aber tausenden Bücher, die er da so raushaut, aber halt jeden Monat so 50 oder sowas, weil Leute mal vorbeikommen und denken, ach, wow, das ist ja auch nochmal interessant, ja, oder vielleicht 20, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel er verkauft, aber halt so eine Longtail-Sache, ne, sagt er, okay, dann, da werde ich nicht reich mit, aber die Leute kaufen es und lesen es und freuen sich und dann springt nochmal ein Fünfer bei rum pro Buch. Und das ist, ja, dass die Verlage sich dieses Geschäft entgehen lassen, werde ich nie verstehen. Also wirklich nicht.
Ja.
Aber wahrscheinlich also ist das in deren
in letzter Zeit gar nicht.
Ja. Dann mache ich weiter. Wahrscheinlich ist das in deren Betriebswirtschaftler in deren Betriebswirtschaftler denke, kommt sowas überhaupt nicht vor, dass jemand ein altes Produkt haben möchte. Sondern die werden wahrscheinlich so wie der Standard-BWLer denken, ja, Produktzyklen, also das alte Buch ist halt alt, das wird nicht mehr verkauft, aber dafür gibt's ja ganz viele neue Bücher. Die Leute sollen mal lieber unsere neuen Bücher kaufen. Ich könnte mir echt vorstellen, dass die da sitzen und so denken. So für hirnrissig.
Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da aktuelle Erfahrungen mit hätte. Bis jetzt war jede Neuerscheinung, die ich haben wollte, auch auf Kindle cool. verfügbar.
Ja, ich habe das total oft, dass ich es nicht kriege. Ich weiß auch nicht, warum. Und es ist zu teuer. Also ich finde die Preisdifferenz, die schreckt mich immer sehr stark ab. Zumal, wenn ich weiß, dass ich nur ein halbes Jahr warten muss und dann das Buch halt billiger kriege als das E-Book.
Ja, das ist eine unglaubliche Frechheit. Das ist Hammer. Ich kaufe total gerne E-Books, englischsprachige E-Books ein, also die von amerikanischen Verlagen oder englischen Verlagen oder so kommen, weil die einfach preiswert sind. Da kostet so ein Buch 3,75 oder so und in der gedruckten Fassung 10 Euro.
Ja.
Und das finde ich einfach fair.
Ja.
Das ist ein Preis, den ich gerne zu bezahlen bereit bin. Aber wenn ich für ein E-Book 22 Euro bezahlen das muss,
halt
weil das Original 25 kostet,
ist halt absoluter Schwachsinn.
Ich habe da keinen Mehrwert.
Na, vor allen Dingen, der wesentliche Unterschied zwischen einem Buch und einem E-Book ist ja, dass ich, wenn ich ein Buch kaufe, hinterher das Buch besitze. Wenn ich ein E-Book kaufe, kaufe ich zunächst mal nur das Recht, dieses Buch zu lesen. Bis der Verlag sagt, so, ich lösche das jetzt per Fernlöschung oder irgendwie sowas. Und das Recht, ein Buch zu lesen, kann einfach nicht annähernd so teuer sein, wie das Buch zu besitzen. Das ist halt, das funktioniert auf so vielen Ebenen nicht.
Ja,
vielleicht kommen die irgendwann nochmal dahinter. Wahrscheinlich müssen einfach erstmal noch ein paar Verlage vor die Hunde gehen, damit sie begreifen, dass man irgendwie sein Geld anders verdient. Hat bei der Musikindustrie ja auch funktioniert. Ja. Die haben es ja dann auch irgendwann begriffen.
Eben.
Ja. Also ich sitze. Ich sitze am liebsten auf dem Sofa, Beine übereinander geschlagen und lese so vor mich hin. So. Der Sebastian wüsste gerne, wenn ihr in ein fernes Land auswandern würdet und, abgesehen vom Reisegepäck, nur einen Gegenstand von zu Hause mitnehmen könntet, welcher wäre das?
Das wäre mein Kindle Paperwhite. Also, da muss ich gar nicht lange überlegen. Ich habe dieses Ding so lieb.
Aber die Frage ist, gilt das als ein Gegenstand oder gilt jedes Buch darauf als ein Gegenstand? Also, weil dann kann ich halt auch sagen, ja, dann nehme ich halt meinen Laptop mit.
Ja, sicher.
Aber nee, das wäre zu billig. Ja, dann würde ich halt einen Rechner mitnehmen. Oder?
Ja.
Ich überlege gerade, gibt es irgendwas, woran ich so sehr hänge, dass ich es auf jeden Fall... Nee. Nee, ich würde meinen Rechner mitnehmen.
Ja.
Oder gehört das zu Reisegepäck?
Alles drin, ich weiß es nicht. Brauchst.
Ja. Nee, sonst gibt's eigentlich nichts. Also ich habe gerade geguckt, ich habe hier so ein sehr schönes Notizbuch. Weiß nicht, habe ich schon an anderer Stelle mal angepriesen. Roter Faden heißt das Ding. Das ist so ein A5-Hefter. Mit einem Klammersystem, musst du dir mal im Internet angucken, roterfaden.com ist die Adresse. Das ist halt so ein Notizbuch mit so einer, ist eigentlich ein Ledereinband. Und innen sind, ja, wie soll ich es beschreiben, oben und unten Klammern, 4 Stück jeweils, 4 oben, 4 unten. Die kannst du auch hochklappen, dann kannst du da ein Blatt reinwerfen, kannst die Klammern runterklappen und kannst diesen Kalender zuklappen und dann ist das Blatt festgehalten da drin. Guck dir das mal im Netz an, das ist kompliziert zu beschreiben. Und das ist halt so ein Ding, das ich unglaublich schätze und unglaublich oft benutze und unglaublich gerne habe, weil das ein hochvariables Notizbuch ist. Und ich habe gerade gedacht, dass ich das mitnehmen würde.
Mhm.
Aber vielleicht gehört das auch zum Reisegepäck. Das müsste man wahrscheinlich irgendwie genauer ausführen. In Zeiten, also in digitalen Zeiten, ist die Frage nach einem Gegenstand wahrscheinlich gar nicht so klug.
Nee, ist es auch nicht. Das ist Quatsch.
Weil ich nehme meinen Laptop mit. Und dann hast du halt alles. Alle Daten, alle Fotos.
Ja.
Alle Briefe. Der Markus wüsste gerne. Wie kann man gutes Deutsch lernen beziehungsweise seine Redegewandtheit verbessern? Vielleicht Kreuzworträtsel lösen? Oder den Duden lesen? Duden lesen, gute Idee. Ich kenne einen...
Ja, gar nicht mal so falsch. Ich bin eine, also jetzt kennst du zwei.
Nee, ich kenne einen, der hat alle Trivial Pursuit Fragen auswendig lernen wollen und hat damit auch angefangen.
Also ich habe früher sehr viele Dudens, gelesen. Also vor allem, es gibt ja so viele Abwandlungen. Es gibt ein Stilwörterbuch und etymologisches und Redewendungen und Fremdwörter und so weiter. Und die habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Tatsächlich von A bis Z. Natürlich nie bis zum Schluss gekommen. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ist genauso wie Bibellesen, ne? Bringen, nimmt man sich ja auch vor. Und
ja, genau.
Denkst du, Alter, das ist ja nicht auszuhalten hier.
Ja, exakt.
Ich kaufe das auch nur so extrem religiösen, also total Verbrämten ab, dass sie die Bibel komplett gelesen haben. Allen anderen glaube ich das nicht, wenn sie es behaupten. Weil das geht nicht. Das geht, glaube ich, echt nicht.
Nee, du kannst ein Evangelium am Stück lesen, das geht schon. Aber du kannst nicht, niemand kann mir erzählen, dass er die ersten Kapitel des Alten Testaments mit den 7 ungesäuerten Broten
und echt und der Aufzählung der Genealogie.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Nee, das geht gar nicht. Kreuzworträtsel, unglaublich. Also da lernst du wirklich Wörter, die noch nie irgendein Mensch gebraucht hat.
Ja,
es gibt so Kreuzworträtselwörter wie
Ra.
Ern oder genau. So. Fränkischer Hausflur. What the fuck?
Ist das Ern? Ägyptischer Ern. Sonnengott.
Ja.
Ra. Oder Re? Siehst du, ich weiß es ja noch nicht mal mehr.
Afrikanischer Fluss Nil. Oh, super schwer. Also nee, ja, da ist wirklich nichts zu holen. Kreuzworträtsel kann man vergessen. Es sei denn, man macht dieses um die Ecke gedacht. Kreuzworträtsel im Zeitmagazin. Oder auch in der Süddeutschen, da gibt es auch sowas Ähnliches. Das ist sehr cool, aber ich glaube nicht, dass es gut ist für den Spracherwerb.
Was
ich immer wieder... Ja, genau. Aber auch um Sprache, denn vieles hängt mit Sprache zusammen. Da wird zum Beispiel von dir verlangt, einen feststehenden Ausdruck mal wörtlich zu lesen. Also nicht automatisch an die übertragene Bedeutung zu denken, sondern kurz innezuhalten und zu überlegen, was heißt denn das eigentlich? Ja, und dann kommst du so aufs Lösungswort oder auf das gesuchte Wort. Was ich total empfehle, ist einfach das Lesen von guten Autoren. Von Autoren, die einen tollen Wortschatz haben. Ich weiß nicht, Thomas Mann, man muss das nicht gleich übertreiben, man kann auch Max Gold lesen.
Ich wollte gerade sagen,
und,
also, ich finde Thomas Mann, also ja, ich ertrage Thomas Mann nicht. Das ist so, also ich kenne nur noch einen, der mich mehr langweilt als Thomas Mann und das ist Theodor Fontane.
Oh Gott, schlimm.
Bla,
na, aber es gibt genug Autoren, ja, die einen ganz, ganz tollen Wortschatz haben. Und ich habe auch gehört, also ich habe selber dieses Gerät nicht, aber die neueste Version vom Kindle Paperwhite, die hat eine Vokabeltrainer-Funktion. Und das bedeutet eigentlich nur so viel, dass jedes Wort, das du markierst, Einzelwort, dort im Vokabeltrainer automatisch gespeichert wird. Das heißt, du kannst sämtliche Wörter markieren, die du selten benutzt oder die du einfach noch nie gehört hast oder wo du die Bedeutung nicht kennst und die abspeichern in diesem Vokabeltrainer und dann immer wieder dazu zurückkehren oder dir das nochmal angucken oder so. Und das halte ich für wirklich eine sehr effektive Art, seine Sprache zu erweitern.
Interessant. Da muss ich mir mal angucken,
also selber
ob ich das
habe. Noch nicht
also ich weiß auch gar nicht,
aber,
ich weiß gar nicht, ob das in meinem Gerät drin
welches
ist.
Welches hast also, du denn?
Das weiß ich nicht.
Ja.
Wo sieht man das? Steht das? Jetzt liegt es auch nicht hier. Nee, aber keine Ahnung. Ob das
was steht denn? Steht hinten auf deinem Reader drauf Kindle oder Amazon?
Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich habe da so ein Bettchen für und da habe ich das, also ein Mäppchen. Da habe ich das reingetan, da ist das drin. Da habe ich
so,
nie dran,
okay,
hinten drauf geguckt.
Na gut.
Seit wann gibt's das denn in neu? Also vielleicht.
Oh, seit letzten Herbst, glaube ich.
Ja, dann habe ich das bestimmt, weil ich habe mir das ja erst im Winter geholt. Warte mal, was sagt das denn, wenn ich hier auf... Ich gucke gerade im Internet. Sie haben diesen Artikel im Januar gekauft, habe ich den Artikel. Dann würde ich das wohl haben, ne?
Eigentlich schon, ja.
Ich bin gespannt.
Ja, auf jeden Fall.
Muss ich mir mal in Ruhe angucken. Also ich habe das halt nur zum Lesen. Also ich habe mir da jetzt gar nicht so groß Gedanken drum gemacht. Ich bin auch, was ich auch gar nicht so schön finde, ist diese Wischfunktion, also dass ein Touchscreen hat. Ich bin kein Freund von Touchscreens. Also klar, beim iPhone finde ich super, aber ich fand beim Kindle das eigentlich schöner mit den Knöpfen an der Seite. Da kam ich besser mit klar.
Ja, die habe ich nie kennengelernt. Deswegen
also
kann ich...
Also alberne Geschmacksdiskussion letztlich.
Ja, man gewöhnt sich an alles.
Ja, lesen, das ist es halt, ne? Wie kann man gut Deutsch lernen, beziehungsweise, und da, auch da finde ich wieder, egal was man liest, einfach lesen.
Ja,
lesen.
Und wenn man Leute fragt, wirklich Autoren, die einen wahnsinnigen Wortschatz haben, was die eigentlich so, wie eigentlich deren Spracherwerb vonstatten geht. Die sagen, sie haben alles gelesen. Und alles bedeutet eben nicht Schiller und Goethe, alles bedeutet die Rückseite von der Shampooflasche. Comics, Schundliteratur und hohe Literatur und alles wirklich als alles und das Fachbücher.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Da lernt man auch kreativ mit Sprache umzugehen, wenn man diese semantischen Felder oder wie das heißt, wenn man das irgendwie miteinander kombinieren kann auf kreative Art.
Ja. Der Martin wüsste gerne, unter welchen Umständen habt ihr am 11. September 2001 von den Terroranschlägen erfahren?
Da habe ich jetzt eine Hammer-Story.
Cool, ich nicht.
Okay, also, ich war im September in San Francisco und hing dort rum. Ich habe im Summercamp gearbeitet, 3 Monate lang.
Was ist das?
Und das ist das, wo amerikanische Eltern ihre Kinder im Sommer hinschicken, zu so einer Ferienfreizeit, wo sie verschiedene Aktivitäten in freier Natur erleben und so weiter. Und da war ich halt Betreuerin. Mhm. 3 Monate lang. Und danach hatte ich das war so ein Work-and-Travel-Programm. Das heißt, nach getaner Arbeit konnte ich in Amerika machen, was ich wollte. Das Visum hat es erlaubt. Mhm. Und bei mir war es so, dass ich in San Francisco abhing und durch einen Zufall bin ich bei so einer Familie aus Prag untergekommen, also Prager Ausgewanderte. Und die Mutter der Familie hat mir erlaubt, bei denen zu wohnen und bei denen mitzuessen und so weiter, wenn ich mich um den kleinen Jungen von denen kümmere. Und er war 10 Jahre alt.
Wie alt?
10.
10.
Und das war einfach ein Kind, ein ganz, ganz liebes Kind, ein bisschen introvertiert und hat sich furchtbar gelangweilt während der Ferien. Und ich bin halt voll die Kindertante, ich kann sehr gut mit Kindern und deswegen war das ein guter Deal. Also ich durfte dort schlafen und habe dann die ganzen Tage mit dem verbracht. Wir waren unterwegs und wir haben was gespielt, geschrieben und so weiter. Und irgendwann merkte ich aber, ich gehe den Leuten da auf den Sack, weil ist klar, du kannst nicht einfach in eine Familie rein und da mitwohnen. Irgendwann ist vorbei. Und,
ja, ist halt wie Fisch, nach 3 Tagen fängt er an zu stinken.
Ja, genau. Nach einem Monat oder über, ja, ich war wirklich sehr, sehr lange da. Die haben mir aber auch immer wieder versichert, dass es cool ist und so. Aber irgendwann, ich habe einfach gemerkt, die Luft ist raus und ich muss jetzt echt abhauen. Und ich hatte einen Flug gebucht, einen Rückflug für den 11. September. Mhm. Und ich habe mich da aber schon so ein bisschen gelangweilt. Ich habe meine Mutter angerufen und die hat gesagt, kannst du nicht versuchen, deinen Flug umzubuchen? Du kannst doch früher schon nach Hause kommen. Du musst da wirklich nicht die ganze Zeit ausharren, wenn du da sowieso nichts mehr verloren hast und nichts mehr zu suchen hast. Komm doch nach Hause. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, hier, könnt ihr nicht meinen Flug irgendwie vorschieben? Und die so, nee, also da gibt's nur eine Möglichkeit, und zwar, wenn sie am 9. September fliegen. Also 2 Tage, 2 Tage vorziehen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, sind halt nur 2 Tage, also im Grunde fällt das jetzt nicht so ins Gewicht, ja. Aber ich nehme dann den 9. September. Ja, und dann bin ich am 9. September nach New York geflogen. In New York habe ich eine Ballettlehrerin aus Israel kennengelernt, die mir ganz schreckliche Sachen über Terroranschläge erzählt hat. Die war gerade aus Israel in New York gelandet, hat mir eine tolle Zukunft als Künstlerin prophezeit in Berlin und so. Und auf jeden Fall war ich dann am 10. wieder in Frankfurt, am 10. September. Und am 11. September kam ich runter aus meinem Zimmer zu meinen Eltern oder zu meiner Mutter. Da lief der Fernseher und man sah dort gerade, wie ein Flugzeug in so ein Hochhaus reinfliegt. Mhm. Das war in New York und ich war vorgestern noch dort gewesen. Ich habe noch gedacht, wie schön es gewesen wäre, wenn ich da ein paar Tage lang verbringen könnte. Und es war einfach der Hammer. Ich konnte das einfach nicht glauben. Weißt du, dieser unglaubliche Zufall, dass mein Flug...
Du wärst überhaupt nicht rausgekommen erstmal.
Nein, ich wäre da nicht rausgekommen, ganz genau. Das waren nur 2 Tage, aber es war total wichtig, dass ich diesen Flug genommen habe. Und es war einfach zu krass. Und ich habe dann auch versucht, meine Freunde zu erreichen und die waren alle nicht da. Habe nachher erfahren, die sind in Berlin auf dem Radiohead-Konzert und die haben das dann von dem Radiohead-Typen erfahren. Auf der Bühne.
Vom Sänger, ja. Hm.
Ja. Und krasses Erlebnis, das kann ich sagen. Ich hatte echt das Gefühl, dass ich von einer überirdischen Macht gerettet wurde oder von irgendetwas.
Nee, bei mir war voll unspektakulär.
Da hatte die Mama ein gutes Vorgefühl.
Mhm. Bei mir war es wirklich unspektakulär. Ich glaube, ich hatte in der Woche, habe ich die Radiofritzen am Morgen moderiert, also die Morningshow. Und die geht bis 10, also von 6 bis 10. Um 5 haben wir mal angefangen. Also 5 Uhr gekommen, Manuskripte geschrieben, 6 bis 10 die Sendung gemacht. Danach war dann immer noch mal so Nachbesprechung und Vorbereitung für den nächsten Tag, blablub. Und ich war irgendwie relativ früh zu Hause, weil das war ja, glaube ich, nachmittags um 3 oder so, als das passiert ist.
Nachmittags um 3? Nein. Nee? Das war viel früher. Das okay, muss irgendwann zwischen 9 und 11 Uhr morgens.
Alles klar, dann habe ich frei gehabt. Das, weil ich erinnere mich tatsächlich nur noch wirklich daran, dass ich mit einer Tasse Kaffee in der Hand ins Wohnzimmer, also meine Küche war praktisch ein Durchgangszimmer vom Flur bis in die Küche gegangen, von da ins Wohnzimmer, war so ein Durchgangszimmer. Und ich habe mir einen Kaffee geholt, bin ins Wohnzimmer gegangen, habe irgendwie da gestanden, die Glotze eingeschaltet und stand in meinem Wohnzimmer mit einer Tasse Kaffee in der Hand und sehe, wie ein Flugzeug gerade das erste Flugzeug in diesen Turm eingeschlagen ist.
Heftig.
Und denk mir, boah, Alter, ey, wie bescheuert muss man denn bitte sein, um so ein Ding zu treffen? Also da fliegt man doch drum rum. Also so doof kannst du da gar nicht sein. Was denn da passiert? Und dann haben sie es gezeigt und dann, ne, Perspektive. Und dann habe ich dabei zugesehen, wie das zweite Flugzeug da reingeklatscht ist und dachte, was war denn das jetzt für eine komische Perspektive? Also ich habe es dann halt auch nur so, weil ich meine, Flugzeuge, also sowas passiert halt. Ich habe da jetzt auch nicht so völlig fasziniert und gebannt vor der Glotze gesessen und gedacht, oh mein Gott, sondern habe halt so krass, Alter, krass. Hab mir erstmal mein Käffchen getrunken. Irgendwann fiel mir halt auf, dass das aus einer komischen Perspektive gezeigt wird.
Ja.
Und dann hat es noch mal ein paar Minuten gedauert zu begreifen, dass das ein zweites Flugzeug ist, das da reingerauscht ist. Aber das war eigentlich auch alles. Okay, dann bin ich nämlich nicht, ich weiß nur, ich bin mit einer Tasse Kaffee relativ verpennt da gestanden. Dann war es, weil ich frei hatte, siehst du, haben wir das auch geklärt.
Ja.
Und das war's. So habe ich davon erfahren. Und dann habe ich mir das ein bisschen angeguckt im Fernsehen, habe irgendwann gedacht, okay, warum soll ich jetzt die ganze Zeit vor der Glotze sitzen, weil alles, was ich wissen muss, weiß ich. Es sind zwei Flugzeuge ins World Trade Center geflogen. Wenn das zweimal passiert, dann ist das kein Zufall. Mhm. Das heißt, jetzt gibt's Krieg. Das war so ein Gedanke, den ich hatte.
Ja, das dachte ich auch.
Und
Dritter Weltkrieg oder so.
Ja, nee, das nicht. Ich habe einfach nur gedacht, okay, jetzt gibt's Krieg. Die schlagen jetzt um sich.
Mhm.
Und bin dann irgendwann, bin ich runter, ich weiß gar nicht, wo ich im Moped gefahren bin, und bin dann ins Berliner Kongresszentrum gefahren, beziehungsweise ins Haus des Lehrers, wo die Truppe um Tim Pritlove gerade Blinkenlights installiert hatte.
Das war zu dieser Zeit?
Also 9/11 hat Blinkenlights eigentlich die Show gestohlen, wenn man so will.
Ja.
Also weil das viel größere Symbol natürlich war.
Ja.
Ansonsten wäre Blinkenlights wesentlich populärer geworden, denke ich mal. Ja, und bin dann da hingefahren und traf dann da einen Rudel Hacker, die alle noch nichts davon mitgekriegt hatten. Und ich glaube, ich habe dann irgendwie, zumindest Tim hat es durch mich erfahren.
Also
Ja. Aber ja, das war es dann halt auch, was ich da irgendwie. Und dann habe ich anfangs noch gedacht, okay, wer macht sowas? Warum passiert sowas? Das war ja nicht von Anfang an klar, dass das irgendwie ein paar wahnsinnige Araber waren. Und habe dann auch kurz gedacht, so, haben die das selber inszeniert? Nee, so blöd sind die nicht. Also für einen kurzen Moment in dieser ganzen 9-11-Geschichte, für einen kurzen Moment in der 9-11-Geschichte hätte es passieren können, dass ich zu diesen Truthern werde, die rumrennen und sagen, nein, das können ja gar nicht die Kameltreiber gewesen sein. Der Araber an sich ist ja viel zu dumm, sowas durchzuführen. Das ist ja so die Haltung, die da zum Vorschein kommt. Ne?
Ja.
Wenn das nicht die Araber, ja, die sind halt zu doof, das kann ja gar nicht sein, das muss ja jemand anders gewesen sein. Aber da habe ich die Kurve relativ zügig gekriegt auch. Ja, 9/11. Benjamin, warum heißen hier eigentlich alle Benjamin?
Die Trollen, ja, das war wohl ein
die Trollen populärer uns doch.
Name.
Stimmt, das war ein populärer Name damals. Benjamin fragt, angenommen es gäbe eine Sendung wie die Vrindheit, bei der auch Holgi und Alexandra Fragen einsenden dürfen, welche wären es dann?
Also eine Sendung wie unsere, an der wir aber nicht teilnehmen, wo wir nur Fragen einsenden dürfen.
Welche Art wären die Fragen? Das wäre ja schon mal. Also weil die Fragen, die hier aufschlagen, sind ja oft auch so Orientierungsfragen, ne?
Stimmt, ja.
Würde ich eine Orientierungsfrage stellen?
Ich weiß es nicht. Ich bewundere alle Menschen, die in der Lage sind, mit einem anderen Menschen Interviews zu führen. Also dich bewundere ich auch, dass du sowas kannst.
Ich rede aber nur mit Menschen, die sowieso was erzählen wollen. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie den Innenminister ausquetsche, der eigentlich gar nicht reden will, sondern ich rede ja mit der Schriftstellerin aus Augsburg.
Ja, natürlich. Ja, klar. Aber mich fasziniert es immer, wie die Interviewer auf ihre Fragen kommen. denn ich komme da gar nicht drauf. Ich habe selber mal eine Interviewtätigkeit durchgeführt, das war mit Anfang 20, da habe ich für ein Fanzine im Internet geschrieben, für so Musik Zeug und habe Bands dafür interviewt. Und ich war total hilflos, ich musste mir alle Fragen aus den Fingern saugen, weil ich irgendwie ich fand das nie interessant, was andere Musikjournalisten den Bands für Fragen stellen. Die fand ich selber nie interessant, deswegen fielen mir solche Fragen selber nie ein. Und irgendwann habe ich dann so eine eigene Technik entwickelt quasi und bin zu den Leuten rein und habe gesagt, ja hier, ihr habt ja diesen Song, erzählt mal was darüber oder erzählt mir mal über das Artwork und habe die einfach darüber reden lassen, was denen wichtig ist.
Das heißt, geht halt auch Musikjournalismus, darum kann ich Musikjournalismus nur so schwer ernst nehmen.
Ja, aber weißt du, das ist doch das Einzige, was einen interessiert. Da sind Menschen, die sind passionate über etwas, ja, und ich möchte wissen, was hat es damit auf sich? Also ich finde die Story hinter einem Song, finde ich, sehr viel spannender, als zu ergründen, die Story, nee, die persönliche also die Story, die sehr persönliche Geschichte.
Nach der habe ich tatsächlich nie gefragt, wenn ich Künstler interviewt habe. Also ich habe mich immer bemüht, eben nicht über deren Musik mit ihnen zu reden und nicht über deren, wie war es denn im Studio, zu reden, sondern einfach mal zu gucken, was die denn sonst noch so denken. Weil die, das sind ja, da ist ja noch ein bisschen mehr als einfach nur ein Musiker. Und so das Standard hier Radio-Interview ist halt, ja, jetzt haben ja 2 Jahre vergangen zwischen eurem letzten Album und dem hier, was habt ihr in der Zeit so gemacht? Das ist halt so die Standardfrage und da kann ich halt kotzen, weil das interessiert halt keine alte Sau.
Genau.
Das ist fast so uninteressant wie Konzertreviews.
Gott, wie
was ich
furchtbar.
Ja auch nie verstanden habe. Ja, warum? Dann stehst du da im Studio, machst irgendwie so deine Sendung, dann kommt irgendwann ein Kollege rein und erzählt, wie es gestern auf dem Konzert war. Who the fuck cares, wie es gestern auf dem Konzert war? Es interessiert keine alte Sau. Ja, die einzigen, die das irgendwie noch interessieren könnte, sind die Leute, die keine Karte mehr gekriegt haben und sich jetzt noch mehr ärgern, dass sie ihre Lieblingsband nicht sehen durften. Entschuldigung. Ich hasse bestimmte Rituale der Musikberichterstattung finde ich so grotesk, dass ich schreien könnte. Und ich habe es in all den Jahren Tagesprogramm im Hörfunk nicht geschafft, das irgendwie mal hinzukriegen, dass da mal Vernunft Einzug hält. Das ist nämlich eigentlich Promotion. Was anderes ist das nicht. Es geht nämlich überhaupt nicht darum zu sagen, die Band hat so und so gut performt oder so und so schlecht. Es geht nicht darum, Kritik vorzunehmen, wie zum Beispiel an einer Theateraufführung, um die Zuschauer, die danach kommen, irgendwie einzustimmen. Sondern es geht einzig und allein darum zu sagen, guck mal, ich, geiles Radio, war dabei. Darum geht's. Und das kotzt mich an.
Ja.
Das kotzt mich so an, weil das ist nämlich nicht Inhalt, sondern das ist Form. Und Form kann jeder alte Arsch. Dafür muss ich keine Profis dahinstellen. Entschuldigung, ich reg mich gerade furchtbar auf. Medienschelte, immer
wieder
schön.
Nein, ich danke dir dafür. Also wirklich, ich finde das so wunderbar, dass du das mal aussprichst, was ich eigentlich schon seit Jahren denke,
hey,
wo ich
echt kotzen könnte.
Weißt du, das Schlimmste ist, dass diese ganzen musikjournalistischen Schreiberlinge, die über Silberlinge schreiben, dass die sich so unglaublich geil vorkommen, sie ein bisschen abwandeln, was im Promozettel der Plattenfirma drinsteht. Die fühlen sich, als hätten sie Zugang zu einem geheimen Wissen und je kryptischer sie schreiben und je bekloppter das alles klingt, umso besser.
Genau.
Und sie onanieren sozusagen am Bein des Lesers.
Du hast zu viel Specks gelesen.
am Bein des Nichtsverstehens. Ja. Ich habe ja für die Specks mal geschrieben. Nicht vergessen.
Oh Gott. Ja, da ist extrem viel Masturbation dabei beim Musikjournalismus, ja. Und das tut mir sehr leid, weil man könnte da wirklich tolle Sachen machen. Aber sie wollen es nicht hören. Das ist wirklich interessant. Also man kann das auch anders machen. Man kann eine Konzertreview, also es ist ja jedem klar, dass es nicht darum, also ich weiß nicht, wie es dem Publikum geht. Vielleicht glaubt das Publikum tatsächlich, das wäre irgendwie eine inhaltliche Dienstleistung an der Hörerschaft. Ich gehe mal eigentlich davon aus, dass das Publikum auch versteht, dass es einfach nur darum geht, so zu sagen, guck mal, wir sind cool, weil wir waren dabei. Wir, ne, das ist halt auch so, Radiosender XY präsentiert das und das Konzert. Bedeutet halt ein Scheiß. Das heißt halt, der Künstler kommt mal zum Interview vorbei, man darf ein paar Platten verlosen, spielt verstärkt die Musik des Künstlers, darf dafür dann wieder noch ein paar Eintrittskarten verlosen und das ist so ein komisches Win-Win-Ding. Die kriegen kostenlose Promo und der Sender kriegt kostenlosen Merchandise, ne, den er verlosen kann und damit wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erzeugt, damit er dann hinterher, wenn die Hörerzahlen per Telefonumfrage zusammengewürfelt werden, besser dasteht, als er vorher dagestanden hat. ich gehe davon aus, dass die Hörerschaft das einigermaßen begreift. Und wenn die Hörerschaft das doch einigermaßen begreift, muss ich doch nicht so tun, als würde ich Journalismus betreiben. Dann kann ich das doch anders verpacken.
Ja.
Dann kann ich doch zum Beispiel irgendwie, das haben wir dann mal geschafft, dass wir gesagt haben, okay, mach nicht, komm jetzt nicht morgens rein und erzähl 4,5 Minuten darüber, wie es gestern war, sondern nimm einfach 8 O-Töne von Konzertbesuchern, die dir einfach ins Mikrofon sagen, wie es war. Die O-Töne nehmen wir, dann wir spielen verstärkt Musik dieses Künstlers und schneiden die O-Töne in die Songs rein. Ja, so aufs Intro, die Ramp. Ja, wo der Künstler noch nicht singt. Da kannst halt super sagen, ja, gestern übrigens Radiohead in der Columbia-Halle gespielt und Tiffy war da. Und dann hast du halt irgendwie so 20 Sekunden, ja, war total geil. Und dann hast du es aber nicht so bemüht, wir vergeuden, also ich meine, im Grunde ist das ja das Vergeuden einer Position, auf der du einen richtig wertvollen Inhalt machen könntest. Ja? Stattdessen erzählst du, wie das Radiohead-Konzert war. Pff, ich mag mich darüber nicht mehr aufregen, verdammt. So, die Fragen, ach so, was für Fragen würden wir denn
weiter stellen? Weißt du, warte, ich habe noch was zu sagen. Und zwar habe ich letztens bei Bourdieu den schönen Satz gelesen, dass jeder Kulturgenuss den Diskurs darüber braucht.
Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der sagt, ich habe bei Bourdieu letztens den Satz gelesen. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Das ist sehr cool. Das macht dich extrem sexy.
Na, auf jeden Fall schreibt er das, ne? Und das ist so wahr.
Nochmal, dass, was schreibt er? Dass jeder Kulturgenuss? Also
die meiste Musik den Diskurs darüber braucht.
Ja.
Das bedeutet, du kannst nicht einfach Musik konsumieren, wenn du dich als bestimmter Mensch halt definierst. Du musst auch in der Zeitung lesen oder von bestimmten Instanzen musst du bestätigt bekommen, dass das legitime Kultur ist. Mhm. Und der Diskurs trägt sehr zu deinem eigenen Genuss bei. Wenn du Fan von einer Band bist, dann holst du dir eine Musikzeitschrift, du liest etwas darüber und dann hast du auch einen ganz anderen Zugang zu der Platte. Also der Artikel dient dann eigentlich nur dazu, dich innerlich für dieses Produkt zu öffnen.
Aber das legitimiert dann doch auch
wieder. Wenn ich neue Musik zu hören bekomme, dann interessiert mich das Allerwenigste, so rein vom Akustischen. Mhm. Aber sobald ich irgendwie 1000 Interviews lese oder Artikel,
aber das interessiert mich doch. Nee, Quatsch, das interessiert mich. Das legitimiert doch dann eigentlich.
Ich kann dich nicht hören.
Du kannst mich nicht hören. Warum
doch,
nicht?
Doch, jetzt bist du wieder da.
Da benutzen wir Mumble und haben dieselben Probleme, wie wir vorher hatten.
Es ist das erste Mal, dass dieses Problem auftaucht. Mist. Keine Panik.
Aber was du sagst, das legitimiert ja dann doch wieder diese vollkommen unsinnigen Konzertberichterstattungen.
Ja.
Weil das dann ja als
schon.
Teil des Diskurses über diese Band oder über dieses Kulturphänomen gelten würde.
Ja, ist ja auch so.
Mist.
Ja.
Damit läuft meine Kritik daran leer. Dann hört euch alle weiter Konzertberichterstattungen an über Veranstaltungen, auf denen ihr nicht wart.
Das Problem ist immer noch, dass der Diskurs etwas aufwertet, was vielleicht gar nicht so toll ist. Wie viel Musik wäre mir am Arsch vorbeigegangen, wenn ich nur den akustischen Eindruck hätte.
Ja, klar.
Aber kaum schreibt ein Typ, ja, das ist die Neuheit, das ist total progressiv und super geil und so.
Stell dir mal Tokotronic ohne Begleitberichterstattung vor. Ne?
Ja, nö.
Boah, hör auf zu heulen, Alter.
Ja, genau. Künstlich wird dann halt so eine ganze ästhetische Welt drumherum gewoben mit Wortgeschwurbel und naja, kann man machen.
Ich habe übrigens gerade auf Twitter gesagt gekriegt, dass 9/11 9 Uhr Ortszeit war und das war bei uns um 15 Uhr. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist doch groß, dass ich morgens gearbeitet habe.
Okay.
Weil ich stand da mit dem Kaffee. Naja. Ja, die Frage, die ich der Vrindheit stellen würde, wäre wahrscheinlich nicht so eine Orientierungsfrage, sondern wahrscheinlich das, was ich prinzipiell nicht verstehe. Warum sind Menschen so rücksichtslos miteinander?
Ja, ja.
Das würde ich gerne verstehen. Also war und vor allen Dingen, warum macht es so vielen Menschen nichts aus, dass Menschen rücksichtslos sind? Also weil das ist so, ich merke das immer wieder, wenn ich mich mal wieder öffentlich über den SIF hier in Berlin auslasse, muss ich mich jedes Mal wieder von irgendwelchen Leuten belehren lassen, dass ich mich gefälligst nicht so anstellen soll. Das wäre doch völlig normal und das wäre doch völlig in Ordnung. Also ne, dieser Gestank, Dönergestank in der U-Bahn, so diese üblichen Sachen.
Ja.
Und da denke ich jedes Mal, warum, also erstens, warum macht man sowas überhaupt? Also dieses rücksichtslos sein. Und warum toleriert man sowas überhaupt? Das begreife ich nicht. Ich würde das gerne verstehen. Mhm. Natürlich auch, um vielleicht zu lernen, da gleichgültiger zu sein. Andererseits möchte ich auch gar nicht gleichgültig sein, weil in dem Moment, wo ich genauso gleichgültig werde wie die Siffer, steige ich mit dem Döner in den Bus ein und da sitzt vielleicht jemand wie ich, der sich dadurch extrem belästigt fühlt.
Ja.
Und das will ich halt gar nicht. Aber solche Fragen würde ich der Vrindheit stellen. Mhm. Jetzt, Frage von einem Mädchen. Ah. Isabel fragt, gefühlt hat jeder Mensch heutzutage einen Blog. Isabel hat schon mal das Blog geschrieben, ein Blog, sehr gut, brav. Was sollte man eurer Meinung nach in den ersten Eintrag schreiben, den man erstellt? Was denkt ihr, ist die häufigste Überschrift eines ersten Eintrags? Was ist das Erste, was die Leute in ihr Blog schreiben? Hallo Welt, oder?
Hallo Welt, ja. Oder huhu, das ist jetzt also mein neues Blog. Wobei ich finde, dass das alles irgendwie ein Zeichen dafür ist, dass man mit der Technik nicht vertraut ist. Weißt du, du musst dich immer für eine neue Technik oder Kulturtechnik, die du anwendest, musst du dich immer so vor der Umwelt rechtfertigen.
Ja,
und sagen, also hier ist es mein Blog, ihr wisst schon, diese Sache, wo man Sachen reinschreibt. Und ich weiß halt noch nicht, was ich da jetzt reinschreiben werde, aber mal gucken, ne? Das hat immer so was Peinliches, das ist so awkward. So. Man merkt richtig, da ist dir immer noch nicht so vertraut mit dem Medium und probiert ein bisschen rum. Ich weiß nicht, ich glaube, Menschen, die schon Blog-Erfahrung haben und die einen neuen Blog machen, die schreiben gar nicht Hallo, ihr da oder so, sondern die machen einfach einen Artikel rein.
Ja. Ich versuche gerade rauszufinden, was mein erster Beitrag war, aber ich weiß gar nicht, warum ich. Bei mir funktioniert hier nicht. Mist. Ich suche gerade alte Einträge in meinem alten Blog, im alten Stackenblochen. Und ich weiß aber gar nicht, wie man hier auf die Tage kommt. Mist.
Was ich übrigens total erschreckend finde, ist, wie oft mir Leute begegnen, die Sachen sagen wie, ja, mit Blogs habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Das finde ich krass. Weißt du, das sind Leute, die sitzen an der Uni, die machen ihren Doktor und die beschäftigen sich vielleicht sogar mit gesellschaftlichen Themen, mit dem Zeitgeist und dann reden die auf diese weltfremde Art über Blogs. So, damit habe ich mich ja nicht beschäftigt. Als wäre das irgendwie Rocket Science wäre. Ich sage jetzt nicht, dass jeder jetzt Blogleser sein soll und selber gebloggt haben muss, aber dass man wenigstens weiß, was ein Blog ist.
Naja, vor allen Dingen.
Und nicht so tut, als wenn das was total Abgefahrenes wäre.
Ja, vielleicht ist es aber auch einfach viel egaler, als es uns Bloggern ist, weil letztendlich ist es ja auch nur eine Technik, komfortabel Inhalte im Internet zu veröffentlichen. Und es würde mich gar nicht wundern, wenn die Leute, die sagen, ich habe mich damit noch nie beschäftigt, sich eigentlich tagtäglich damit beschäftigen, nämlich ein Content-Management-System benutzen, um Inhalte zu veröffentlichen, irgendwohin. Das würde mich jetzt wirklich nicht wundern.
Mich schockiert es. Also es haut mich jedes Mal um. Twitter? Das habe ich schon mal in den Medien von gehört. Ja, gut.
Da hört es dann auf, ne? Also ja, da hört es dann wirklich auf. Also es ist halt, ja. Nee. Das hat dann ja ungefähr so eine Qualität wie Telefon, hä? Also weil das ist halt, ja, das kennt man halt. Und wer es nicht kennt, der war halt nicht dabei.
Ja, man muss keinen Twitter-Account haben.
Nein, man muss
auch keinen gelesen haben. Aber wenigstens wissen, was das ist. Einmal googeln reicht, verdammt nochmal. Aber einfach so in einer Welt zu leben, hunderttausend Mal das Wort Twitter zu hören und sich nicht einmal fragen, was es damit eigentlich auf sich hat, das finde ich krass. Es rührt mich auf.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also das kann ich wirklich nachvollziehen. Ich bin da habe ich halt so eine gewisse Gelassenheit mittlerweile entwickelt, weil ja, ich denke mir dann halt, ja, nee, dann halt nicht. Ne? Dann können wir halt nicht miteinander reden, weil, ja. Nee, ich finde meinen ersten Eintrag nicht, weil ich mit der Kalenderfunktion bei Today nicht klarkomme. Mein erstes Blog war bei Today. Das war so der...
Today.net?
Ja, genau, Today.
Ja, ja, kenne ich.
Aber keine Ahnung mehr, was ich da reingeschrieben habe. Irgendjemand wird das wahrscheinlich rausfinden. Aber ja, die meisten ersten Einträge, die ich so gelesen habe, waren halt wirklich so, ja, wie du schon sagtest, jetzt habe ich auch mal einen Blog, mal sehen, was ich damit mache.
Ja.
Ja. Isabel ist übrigens der Meinung, dass die häufigste erste Überschrift Hallo lautet. Sehr schön, sehr, sehr schön. Frage von René vom 18. Juli 2013. René fragt, ist denn dieser Hans-Peter Friedrich noch im Amt? Und die Antwort lautet nein und nein. Hans-Peter Friedrich war damals Bundesinnenminister. In meiner Wahrnehmung wirklich einer der denkfaulsten Bundesinnenminister. Also ich habe zwischenzeitlich sogar wirklich gedacht, der Mann ist ernsthaft dumm. Also ich kann es nicht beurteilen, aber das war so, was der so geredet hat. Also es gibt ja oft, denkst du so, ja, sag mal, ist der bescheuert, was der da redet? Und manchmal denke ich aber auch bei Menschen, okay, der ist dumm. Der ist einfach nicht in der Lage, aus den Phänomenen, die er beobachtet, folgerichtig Schlüsse zu ziehen und faselt irgendwas daher. Und Bundesinnenminister Friedrich ist halt derjenige Bundesinnenminister, der letztlich dann zugegeben hat, dass er entweder nicht willens oder in der Lage ist, die Bundesrepublik gegen ausländische Spione, sprich die NSA, zu schützen. Das war das eine. Was er dann noch gemacht hat, das haben wir dann jetzt kürzlich rausgefunden. Also er ist dann kein Innenminister mehr gewesen, ist jetzt Landwirtschaftsminister zuletzt gewesen. Dann wurde aber ruchbar in der Kinderporno, das war ein Anführungszeichen, Kinderporno-Affäre um Sebastian Edati.
Ach, der das, Typ ist das. Das
Innenminister Friedrich, okay. Innenminister Friedrich Sebastian Edati anscheinend eine Warnung hat zukommen lassen, indem er nämlich Sigmar Gabriel darüber informiert hat, dass da ermittelt wird gegen Herrn Edati. Sprich, wenn du Mitglied des Bundestages bist, gilt für dich der Rechtsstaat nicht. Dann stehst du über dem Recht, dann wird dir nämlich gesagt, dass gegen dich ermittelt wird, damit du auch schön Beweise vernichten kannst. Ob das passiert ist oder nicht, weiß ich nicht. Sieht aber so aus. Und wenn etwas so aussieht und man nicht wissen kann, ja, wie denn die Realität ist, muss man halt davon ausgehen, dass es so ist, wie es aussieht. Das war in Hans-Peter Friedrich und der ist dann halt auch von seinem Amt als Landwirtschaftsminister zurückgetreten, also gefeuert worden, weil das halt untragbar ist, so jemanden dann überhaupt noch in der Bundesregierung zu haben, also im Kabinett. Ob er noch im Parlament sitzt, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, weil ich finde auch, dass so jemand nicht ins Parlament gehört, sondern ins Gefängnis, weil der nämlich da in Ermittlungen eingegriffen hat. Und sowas gehört sich nicht. Ja, damit wäre Renés Frage beantwortet. Hans-Peter Friedrich ist nicht mehr im Amt. Und das ist auch gut so.
So, nächste Frage.
Jetzt wieder eine Frage für dich. Morgen, also Morgan, wüsste gerne. Ist es einfach, mit dem Rauchen aufzuhören?
Ja, es ist einfach. Man muss nur dran glauben, dass es nicht schwierig ist.
Und nicht mal das, man muss es halt einfach nur machen, dann merkt man es ja, dass es einfach ist.
Es ist natürlich sehr viel einfacher, wenn man zurückgezogen lebt und keine Freunde um sich hat, die rauchen. Mhm. Das ist sehr von Vorteil. Und
ja, mir hat es sehr geholfen, meinen Alltag mit Rauchern zu verbringen.
Ehrlich?
Ja, weil ich bin halt immer mitgegangen, wenn die rauchen gegangen sind, habe mich daneben gestellt und habe mir das angeguckt und mir einfach nur gedacht, ein Glück muss ich das nicht mehr.
Arme Schweine.
Genau.
Ja.
Triumph, also wirklich Triumphgeheul im Kopf. Und ich habe einfach nur, noch nicht mal ihr armen Schweine, sondern ich glücklicher. Also ich habe das wirklich rein auf mich bezogen immer nur. Und ich merke ja auch heute noch, wenn ich irgendwie mit Rauchern irgendwo bin, wenn die anfangen unruhig zu werden und so. Und dann sage ich halt auch gerne mal, geh mal eine rauchen. Ja, aber du rauchst doch gar nicht. Ja, aber du. Und das tut mir immer noch nach 10 Jahren, ich bin jetzt seit 10 Jahren rauchfrei, nach 10 Jahren tut mir das immer noch gut, zu sehen, dass ich nicht muss.
Ja.
Die Raucher bilden sich natürlich ein, dass sie nicht müssen. Die bilden sich halt ein, dass sie das wollen. Aber es ist halt Quatsch. Die müssen das. Und in lichten Momenten geben sie es auch zu. Aber das, ja. Also bei mir hat das super geholfen, mit Rauchern rumzuhängen.
Ich habe ja ein neues Hassobjekt. Also was heißt neues? Das ist eigentlich schon älter. Mein Hassobjekt sind rauchende Eltern kleiner Kinder. Da könnte ich einfach ausrasten. Ich kann dir gar nicht sagen, was für Hassgefühle allein schon das Bild in mir auslöst, dass da erwachsene Menschen sitzen und eine Bude vollqualmen, in dem ein kleines Baby seine ersten Schritte macht. Ich könnte ausrasten. Weißt du, was das dem Gehirn antut von dem Kind? Und
Das sind die Vorbilder dieses Kindes.
Ja,
das Kind wird danach Raucher werden. Und das ist halt immer ganz schön. Das ist auch besonders schön, dann so Eltern, also ich habe so im Bekanntenkreis Eltern, die sich für besonders intellektuell und besonders reflektiert halten, ohne dass sie es wirklich sind.
Ja.
Und als ich damals mit dem Rauchen aufgehört hatte, klar redet man dann drüber, weil ich habe halt auch sehr viel geraucht und von heute auf morgen damit aufgehört. Und da habe ich dann halt auch irgendwann mal gesagt, so, naja, ihr müsst euch halt auch darüber im Klaren sein, dass eure Kinder mit großer Wahrscheinlichkeit anfangen zu rauchen. Weil ihr raucht. Ja. Wenn ihr das wollt, dass eure Kinder Raucher werden, okay. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Dann kam halt so eine sehr reflektierte Antwort wie, naja, wenn sie das unbedingt wollen, dann wollen wir denen da ja auch nicht reinreden.
Oh Mann.
Also so, weißt du, sich für reflektiert halten und dann noch nicht mal die Größe besitzen, zuzugeben, dass man scheiße ist. Das musst du erstmal hinkriegen.
Genau, ich habe letztens einen Wutanfall auf Twitter bekommen und habe 2 Tweets abgelassen, in Großbuchstaben und 1,11 und so weiter, wo ich halt gesagt habe, wie kann man nur sich vegan ernähren, laktosefrei, den ganzen Scheiß machen und rauchen,
ja, ist halt
beziehungsweise aber Rätsel rauchen.
Rätsel des Alltags.
Und, ja, und das Geile war,
Raucher, die Eau de Toilette benutzen.
Hm? Ja. Da haben sich wirklich ein paar Pappnasen gemeldet und haben dann so Derailing gemacht.
Oh, Derailing. Derailing war früher das Wort war Ablenkungsmanöver, ne? Die Gender Studies Derailing nennen. Hm, okay.
Ja. Also, was habe ich denn für Antworten bekommen? Erstmal so, dass also einfach verleugnen, dass es mir ums Rauchen ging und so auf die Ernährungsschiene, was kann denn jemand dafür, dass er laktoseintolerant ist?
Genau, die
und da antworte ich, hör mal, du Spack, ich meinte eigentlich die Leute, die alles laktosefrei machen, aus Solidarität mit Laktosefreien und die nicht mal selber davon betroffen sind. Das finde ich am allerkrassesten. Weißt du, wenn Leute glutenfrei, ja, so heißt das ja, glutenfrei oder was, so Kuchen backen, glutenfrei und selber nichts damit am Hut haben, aber falls die armen Leute, die auf solche Nahrungsmittel angewiesen sind, irgendwie im Freundeskreis sind, sollte man denen solches Essen anbieten. Whatever. Auf jeden Fall kamen dann noch Antworten wie, uns geht es ja nur darum, dass der Tabak ohne Tierversuche getestet wurde. Und hallo, beim Rauchen, da schade ich nicht anderen, sondern nur mir selbst. Ja, bestimmt. Das ist sowas Ähnliches. Warum sollte es moralisch vertretbarer sein, sich selber zu schaden? Nein, das ist es nicht. Und weißt du, sieht man diese Irrationalität dieser natürlich. Sache, mit welcher Armseligkeit die Leute sich festkrallen an ihrer jämmerlichen Sucht.
Jetzt machst du ihnen einen Vorwurf. Also zumindest klingt Armseligkeit nach einem Vorwurf, weil die können ja nichts dafür. Also die wissen es ja nicht besser. Das ist ja tatsächlich das Problem bei vielen, vielen Rauchern. Sie wissen es nicht besser. Die plappern den ganzen Tag Werbung nach und glauben, das wäre keine Reklame, was sie reden, sondern das wäre irgendwie eine Erkenntnis, die sie irgendwo her haben.
Ja.
Ich rauche gern. Ne? Naja, ich rauche halt gern. Nee, tust du halt nicht, sondern du erzählst das, was damals die Reklame gesagt hat. In den, ich glaube, späten 80ern war das eine Kampagne mal. Ich rauche gern. Vorher hat das keiner gesagt. Und diese ganzen Liberté toujours. Raucher halten sich immer für besonders frei und extravagant. Dabei sind sie es nicht, sondern die machen, im Grunde ist es Uniformität, was sie da tun.
Ja,
und es hat auch mit Freiheit nichts zu tun, weil die müssen raus, die wollen das nicht. Und das kannst du ihnen aber nicht vorwerfen.
Das ist ja auch so diese ständige mediale Romantisierung. Also damit ist es ja jetzt Schluss. Aber ich bin aufgewachsen in einer Welt, wo es cool war, sich mit James Dean zu identifizieren, der ganz cool mit einer Zigarette in einem 60er-Jahre-Movie posiert. Oder mit Kurt Cobain, der über seiner Gitarre hängt, natürlich mit Kippe im Maul. Das war geil. Das war einfach, das war das, was man mit Freiheit verband, mit Unkonventionalität. Und ich mache mir selber keinen Vorwurf, dass ich unbedingt Raucherin sein wollte. Zumal ich die Raucher immer für die Guten hielt und die Nichtraucher für die Bösen. Weil die Raucher, das waren halt immer die, die so gegen den Strich gedacht haben und so. Und heutzutage ist mir aufgefallen, ist Rauchen einfach nur noch ein Unterschichtenmerkmal. Es ist krass. Ja. Also ich sehe diese Aufwertung des Rauchens nicht mehr. Stattdessen sehe ich nur noch ganz, ganz jämmerliche Gestalten an der Bushaltestelle stehen mit ihrer Kippe.
Na, vor allen Dingen die öffentlich, in der Öffentlichkeit rauchen. Das ist tatsächlich, also das ist mir auch die Tage nochmal aufgefallen, dass ich, genau, als ich Freitag mit der S-Bahn fuhr, wo ja auch Rauchverbot ist, aber das kriegt ja hier in Berlin. Ich muss immer so lachen, weißt du, die kriegen das Rauchverbot an Bahnhöfen nicht durchgesetzt, erzählen mir aber, dass die Bahnhöfe sicher wären. Klar. Sicher. Da stand halt auch wieder einer und raucht so seine Kippe vor sich. Und ich denke so, warum? Jeder weiß, dass das hier rauchfrei sein soll. Das weiß jeder. Mir kann niemand erzählen, dass er nicht mitgekriegt hat, dass Bahnsteige rauchfrei sein sollen. Und trotzdem raucht das Arschloch. Ja. Und ich guck rüber und denk mir, ah ja, okay. Und das ist halt wirklich, wirklich jemand, der einfach elend aussieht. Also wirklich so ein Unterschichtphänomen. Mhm. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist. Also ich meine, wenn ich so in Bars gehe, da sind halt auch ganz normal, da raucht halt nach wie vor die Mittelschicht. Und mit der Oberschicht habe ich nichts zu tun. Vermutlich rauchen die auch. Das tun mir nichts. Mir aber keinen Einblick rein. Aber das Aufwerten ist eindeutig weg. Ja, das ist halt nichts, das ist nichts Geiles mehr. Das merken die auch, die dann draußen stehen und rauchen.
Ja.
Ja. Aber wie gesagt, man darf es ihnen nicht vorwerfen. Also man darf es ihnen nicht vorwerfen und man darf nicht versuchen, sie zu missionieren, weil die wollen das auch nicht hören. Und dann kannst du halt einfach nur noch mit gutem Beispiel vorangehen oder halt deinen Triumph feiern, dein intrinsisch triumphieren halt, indem du mit rausgehst, mit den Rauchern da stehst und genau weißt, ich habe das nicht nötig, ihr habt's nötig. Aber es ist einfach aufzuhören, das sage ich auch immer wieder, weil der Witz ist halt, du hörst im Grunde jeden Tag auf. Und es gibt ja so einen Witz, den Rauchmann, ja, ich höre jeden Tag auf, wenn ich ins Bett gehe abends. Was die wenigsten begreifen ist, dass wenn sie morgens aufwachen, und vielleicht nicht gerade nur 6 Stunden oder sowas geschlafen haben, sondern vielleicht mal 10 Stunden geschlafen haben, dass dann so viel Nikotin schon aus ihrem Körper raus ist, dass sie eigentlich längst aufgehört haben zu rauchen. Und die erste Zigarette, die man raucht, und daran merkt man das auch, die erste Zigarette, die man raucht, wirkt ein wenig so wie die erste Zigarette, die man je im Leben geraucht hat. Davon wird einem nämlich ein bisschen schwindelig und ein bisschen komisch. Das ist ein Zeichen dafür, dass dein Nervensystem sich schon stärker vom Rauchen entwöhnt hat, als es noch daran gewöhnt ist.
Ja.
So, und dann atmest du 2-3 Mal das Zeug ein, dann ist sie ein bisschen schwummrig und dann bist du wieder auf normalen Null und dein Nervensystem läuft wieder auf, ich bin zu 100%, ich brauche jetzt zu 100% Nikotin. Und wenn du einfach diese erste Kippe morgens nicht rauchst, dann war's das.
Ja.
Fertig. Das ist jetzt leichter gesagt als getan, weil natürlich durch die Reklame, durch Gewohnheit natürlich, das ist Verhalten, tief eingeprägtes Verhalten, was du hast. Und das ist halt so tief eingeprägt, weil Rauchen eigentlich allgegenwärtig ist und gar nicht verpönt genug ist. Also es ist ja wirklich auch so, dass Menschen, die ihr Leben lang rauchfrei waren, in bestimmten schwachen Momenten glauben, Rauchen sei normal und würde zu irgendetwas dazugehören. Das ist natürlich Unsinn.
Ja.
Aber das hat halt die Reklame und so hat das ganz gut verbreitet. Das heißt, die erste Kippe morgens, die rauchst du halt nicht, weil dein Körper Nikotin braucht und du so süchtig bist. Die rauchst du einfach nur, weil du ein Fehlverhalten hast.
Ja, so. Was mir am stärksten geholfen hat, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber ich habe ja aufgehört, nachdem ich deine Sendung gehört habe mit dem Typen da.
Thilo Baum.
Genau. Das war eine großartige Sendung und ich empfehle jedem Raucher, der aufhören möchte, sie sich irgendwie zu besorgen. Ich weiß nicht, ob die noch online
ist. Die ist online, hat die mal zu SoundCloud hochgeschoben.
Ah, sehr gut.
Ich weiß nur nicht, wie sie heißt, nicht Raucher Blue Moon oder
also
so.
Also das müssten mal die Shownoter wieder herausfinden und das dann zugänglich machen. Mhm. Das ist wirklich, also etwas Effektiveres hatte ich noch nie in meinem Leben irgendwo
eine
gehabt.
Eine Freundin sagte kürzlich, die raucht und ich habe auch gesagt, hör bitte auf damit. Das ist halt scheiße. Das hast du auch nicht nötig, weil du bist intelligent genug. Der habe ich gesagt, die hört dir doch die Sendung mal. Und sie sagt, ja, habe ich versucht, aber ich halte das Gerede, also ich halte die Art und Weise und was Thilo sagt, nicht aus. Das ist alles, das klingt alles wie so ein billiges Motivationsseminar-Gequatsche.
Überhaupt
nicht. Und jetzt kommt's aber. Und ich, doch, tut es. Und das Problem ist nämlich, das ist so billig. Rauchen funktioniert so billig. Und darum ist das Rauchen weggequatscht kriegen auch so billig. Also ich finde das schon. Also das ist halt so, das sind halt ganz, ganz billige, ganz einfache Mechanismen, die dazu führen, dass man Raucher ist. Und das hat halt mit so Zeugs zu tun wie der Comfort Zone, in die du Sachen reintust und raus und so. Und darum klingt das auch so billig, weil das hat halt alles nichts mit irgendwelchen bahnbrechenden Erkenntnissen zu tun oder so, sondern das sind alles Binsenweisheiten. Und in dem Moment, wo du die didaktisch aufbereitet, in so einem 3-Stunden-Riemen einfach mal konzentriert erzählt bekommst, in dem Moment sagst du dann an irgendeinem Punkt, bei mir war es ja genauso, an irgendeinem Punkt sagst du dann halt, Moment mal, das ist ja alles Quatsch, was ich hier mache, das lasse ich mal.
Mhm.
Also das ist ja so der Effekt, der da passiert. So ein Erkenntnis, wie nennt man denn das? Nicht mal Gewinn. Weil du weißt ja alles, was der da erzählt.
Du weißt das ja schon, genau. Aber ich finde trotzdem, dass der eine sehr, sehr sanfte Stimme hatte und eine angenehme Art, die
Schwabe.
Ihn positiv, positiv abgehoben hat von sonstigen Self-Help-Spacken. Also.
Ja, das stimmt.
Und was mir am allermeisten geholfen hat, war der Gedanke, du warst schon mal Nichtraucher.
Ja.
Ja, bevor du jemals eine Zigarette geraucht hast, warst du Nichtraucher.
Und du warst sogar, ich lege ja gesteigerten Wert darauf, rauchfrei zu sagen und nicht Nichtraucher zu sagen, weil nicht, die Vorsilbe nicht konnotiert immer irgendwie was Doofes.
Einen Mangel.
Ja, genau, einen Mangel. Ja, klar warst du rauchfrei, bevor du angefangen hast zu rauchen.
Das ist ein super Gedanke, der auch hilft bei solchen Sachen wie Angst vor dem Tod. Du warst schon mal tot. Du warst schon mal nicht existent.
Ich habe auch keine Angst vor dem Tod, ich habe Angst vorm Sterben.
Ja, okay. Aber weißt du, viele Leute haben wirklich Angst, nicht zu existieren. Wenn man ihnen klar macht, dass sie Jahrtausende lang nicht existiert haben, geht's wieder.
Ja.
Das ist übrigens ein Spruch von Mark Twain, der hat das gesagt. Er hätte keine Angst vor dem Tod, weil er schon so lange tot war, vor seiner Geburt halt.
Ja, schöne Idee. Aber trotzdem, also ich habe ja auch nicht Angst vor dem Tod. Also ich habe einfach ein Problem damit, nicht zu existieren. Weil ich finde, zu existieren eigentlich so prinzipiell erstmal ganz geil.
Ist halt schön, ne? Wenn man es kennt.
Genau. Schön. Ja, wenn man es kennt, muss wohl dabei gewesen sein.
Ja.
Masia fragt, welche Macke habt ihr euch zuletzt ab- oder angewöhnt? Ich meine nahezu notorische Verhaltensweisen wie Brille zurechtrücken, mit dem Bein wippen, Nägel kauen und so weiter. Und nachdem nun schon meine dritte Frage beantwortet wurde, hier eine kleine Statistik. Erste Frage nach 150 Tagen, zweite Frage nach 300 Tagen, geil, dritte Frage nach 93 Tagen, wir werden schwächer. Na gut, welche Macke habe ich mir zuletzt an- oder abgewöhnt? Naja, ich habe meine Ernährungsweise signifikant verändert.
Ach, tatsächlich?
Ja, ich habe aufgehört, für zwei zu fressen.
Das ist ganz toll. Ich beglückwünsche dich.
Ja, also das ist so die Macke. Also das, ja, und das ist halt wirklich eine Macke. Das ist halt genau wie Rauchen letztlich, ne? Ernährung ist ein bisschen wie Rauchen. Also ist halt ein sehr tief eingeprägtes Verhalten, das bei vielen von uns einfach ein Fehlverhalten darstellt. Und ich lerne halt gerade um.
Ja.
Und bin gespannt, wie viele Jahre ich brauche, um umzulernen, weil das ist halt nichts, was man mal eben in ein paar Wochen macht.
Sehr gut. Und ich bin aus einer totalen Sporthasserin zu einer Liebhaberin des Sports geworden. Also gut, ich übertreibe es nicht.
Du
aber
guckst immer Wintersport.
Nein, ich mache regelmäßig Sport. Ich bewege mich, ich treibe meinen Körper auch mal an den Rand der Erschöpfung.
Mhm.
Und das ist super und ich kann ohne nicht mehr leben. Früher lag ich einfach im Bett, bis ich das Gefühl hatte, tot zu sein oder halbtot oder einfach so eine Seele in einem mumifizierten Körper. Ohne Scheiß, das war schlimm. Ich hatte auch Probleme mit dem Atmen und alles. Und das kam alles vom Mangel an Bewegung her. Ich war auch schon aus der Puste, wenn ich nur 100 Meter gegangen bin und so. Treppensteigen, oh mein Gott. Musste ich mich eine halbe Stunde ausruhen davon. Und das habe ich jetzt nicht. Ich bin voller Energie und ich kriege einfach die Krise, wenn ich zu lange liege oder zu lange irgendwo sitze. Ich muss sofort aufspringen und Sport machen.
Sehr schön. Soweit bin ich noch nicht. Soweit bin ich tatsächlich noch nicht. Lass
dir Zeit.
Ja, ich fahre halt Fahrrad. Ich habe halt letztes Jahr hatte ich ja dann auch, hast ja mitgekriegt, diese Thrombose, die ich hatte da im Auge.
Ja.
Die hat ja bei mir eine Verhaltensänderung induziert. Und ich fahre halt viel Fahrrad, weil Bewegung ist halt wichtig, sagte der Arzt.
Mhm.
Das ist halt, was ich mache. Und also ich fahre halt mit dem Fahrrad in der Stadt rum, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Also so gut wie nie mit dem Auto. Außer wenn es irgendwie so abends verabredet zum Trinken in 8 Kilometer Entfernung, da nehme ich dann gerne so ein Car-to-Go-Ding und fahre dahin. Aber so, wenn ich tagsüber unterwegs bin, irgendwas vorhabe, irgendwas mache, fahre ich immer mit dem Fahrrad. Das ist so mein Sport letztlich.
Ja, und ich finde es total wichtig, dass man sich nichts einreden lässt von irgendwelchen Fitnessgurus.
Nein,
man müsste jetzt Yoga machen oder joggen. Nee, nicht jeder muss joggen. Joggen
nein,
ist nicht für jedermann.
Die haben alle keine Ahnung. Das ist halt, die tun halt immer so, als wüssten sie ganz genau Bescheid, wie das mit der Ernährung und der Bewegung und sonst wie geht. Aber letztendlich ist das ein so individuelles Ding. Ich sage immer, vielleicht geht's beim Sport, kann man dann vielleicht noch irgendwie, das kann man noch ein bisschen standardisieren, weil, ja. Aber gerade bei der Ernährung, ich sage halt immer, keiner hat Ahnung und alle wissen es besser.
Ja.
Wie oft Leute mir jetzt schon irgendwie in den letzten, ja, seit Juli, wie viel ist denn das? 8 Monate oder so ähnlich, in dieser Zeit noch zusätzlich ungefragt vor allen Dingen Ratschläge geben wollten, wie ich denn mit meiner Ernährung und was ich denn essen soll und bla. Überhaupt ungefragt Ratschläge zu erteilen, ist schon mal eine Unverschämtheit.
Ja.
Das mache ich allzu oft immer noch. Also so vor allen Dingen im Freundeskreis. Das ist so eine Macke, die ich mir mal abtrainieren muss. Also ungefragt Ratschläge zu erteilen, ist schon eine Frechheit eigentlich. Aber dann auch noch so, ja, mach mal Low Carb und fuck you. Ja? Hast du gerade 30 Kilo abgespeckt oder habe ich gerade 30 Kilo
abgespeckt? Das finde ich das Allergeilste, dass die Ratschläge immer von den Leuten kommen, die selber im Glashaus sitzen.
Ja, noch nicht mal. Die können ja auch schlank und sportlich und weiß der Geier, was durchtrainiert und vegane Lichtnahrungsesser sein. Das ist mir alles egal. Aber die sollen mir nicht erzählen, wie ich das, was ich ohnehin gerade mache, ihrer Meinung nach machen sollte.
Ja.
Weil funktioniert halt, also ne, ja, das ist halt schon, wie kam ich jetzt dahin? Achso, genau, Verhaltensweisen,
also so diese Ticks, ich hatte irgendwie in meinem Leben sehr wenige Ticks, aber 2 hatte ich, an die erinnere ich mich sehr gut, das war, ich habe mir eine Zeit lang Haare ausgerissen, das als Kind, nervöser Tick, auch das war so ein Migrationstrauma, glaube ich. Also da hatte ich echt teilweise so eine kleine Glatze oben auf dem Kopf.
Krass.
Und das habe ich mir abgewöhnt, aber es hat mich viel, viel Disziplin gekostet. Und eine zweite Sache, die hatte ich als Teenie, aber die habe ich immer noch eigentlich. Das ist so Bierdeckel zerkleinern.
Na, sowas
man sitzt in der Kneipe und knibbelt ohne Ende an Bierdeckel rum und tut die alle so in Aschenbecher rein. Ich kann das nicht lassen, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich nicht wohl in Kneipen und deswegen muss ich an irgendwas rumfummeln.
Ja.
Erst recht, wenn ich nichts rauchen kann. Und dann mache ich das halt mit Bierdeckeln. Und das hassen wirklich alle. Das hassen alle, die das beobachten müssen.
Ja.
Das hassen ganz besonders die Kellnerinnen, die das dann wegmachen müssen.
Ja.
Aber bis jetzt habe ich es nicht geschafft, mir das abzutrainieren. Ich finde mich immer wieder, wie ich automatisch da am Rumknibbeln bin.
Krass. Also das kenne ich. Also das ist auch wirklich, das ist ein ja, ich finde das auch ganz grauenhaft. Ich denke da auch mal, sag mal, hallo? Ist hier Kindergeburtstag? Willst du was zum Basteln haben? Ja, ich werde da auch immer sehr komisch dann dabei. Na, ich kau Nägel, also beziehungsweise, nee, ich kau nicht Nägel, ich kau Nagelbetten. Also ich knibbel halt die ganze Zeit so an meinen Nagelbetten rum. Das
riecht
mich auch sehr und ich würde das gerne sein lassen, aber ich schaff's nicht.
Mhm.
Also manchmal schaffe ich's. Aber ich weiß nicht, was ich dann anders mache.
Also früher in der Bravo gab es immer so Anzeigen für durchsichtigen Nagellack, der so ekelhaft schmeckt, dass man gar nicht mehr dran knabbern möchte.
Ja.
Habe ich nie ausprobiert. Ich hatte das Problem irgendwie.
Schmeckt wie, hast du mal gekokst irgendwann mal in deinem Leben?
Nein.
Es schmeckt wie der Geschmack, den man beim Koksen hinten im Hals hat.
Okay.
Ja, also wenn du Kokser bist, schmeckt's geil. Dann willst du halt diesen Nagellack haben. Damit du halt auch tagsüber immer an den Daumen luscheln kannst. Ja. Tja. Ja, aber das würde ich mir gerne mal abgewöhnen. Aber was habe ich denn noch für einen Tick? Eigentlich fällt mir keiner ein. Das wissen ja eigentlich auch immer nur die anderen, was man für Ticks hat. Schlimm genug. Damit kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn?
Mir geht's fantastisch. Nee, doch nicht. Also doch, mir geht's gut. Nein, ich wollte gerade was erzählen und ankündigen und irgendwas hier labern. Dann habe ich kurz gedacht, nee, doch nicht, machst du doch nicht. Besser nicht.
Okay.
Ich habe einfach sehr viel vor. Ich habe sehr viel vor in nächster Zeit.
Ja.
Tolle Sachen.
Was denn?
Nee, sag ich nicht.
Mist. Sagst du es mir gleich, wenn die Sendung aus ist?
Vielleicht.
Dann mache ich jetzt einfach mal die Sendung zu Ende. Mir geht's auch gut. Also abgesehen davon, dass ich immer noch die Probleme mit meiner rechten Schulter habe, da ist irgendwie, ich weiß noch nicht genau, was es ist, aus irgendeinem Grund entzündet sich da die Sehne immer mal ganz gerne. Und ich kriege gerade Physiotherapie und bla und muss jetzt mal gucken. Aber das ist halt, ja, weiß ich nicht. Also gucken jetzt mal, was die Krankengymnastik macht. Und wenn das nicht genug hilft, dann gucken wir mal in die Schulter rein und mal so MRT und mal schauen. Was da ist, wahrscheinlich irgendwie Verkalkung oder so. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Hm. Ja. Ja, dann. Dann sprechen wir uns noch.
Wir sprechen uns.
Tschüss, Alex.
Danke fürs Zuhören.
Ja, danke für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Warum geht denn die Jingle-Maschine nicht? Das ist ja auch mal interessant. Ich wollte jetzt gerade, das Jingle hier nicht, wieso geht die Jingle-Maschine nicht? Warum kommt aus der Jingle-Maschine? Alex, mach mal, sag mal was.
Ja, das ist doch, das ist das Ominöse. Das hab ich ja noch nie. Du hattest doch zweimal zwei Jingles auf dem
Ding. Was ist denn das drauf hier? Warte mal. Die Jingle-Maschine geht nicht mehr. Ah, jetzt weiß ich, warum die Jingle-Maschine nicht mehr geht. Ich sag's aber nicht, weil manche Dinge sind auch mir zu peinlich. Tschüss, danke für die Aufmerksamkeit. Fragen an fragen@vrindt.de. Wir werden sie vrindheitsgemäß beantworten. Tschüss.
Ist nicht tot.